Du suchst fundiertes Wissen und sachliche Diskussionen? Dann ist BGT das Falsche für dich. Viel Spaß mit der Board Game Theory.
Ja, hallo liebe Hörenden da draußen an den Endgeräten. Willkommen zurück zu einer neuen Folge The Board Game Theory. Nachdem wir viel über 2023 Spiele, was wir gezockt haben und sonstige Dinge gesprochen haben, ist endlich mal wieder Zeit für einen Gast bei uns im Podcast. Und den empfange ich heute gemeinsam mit dem Patrick. Hallo Patrick.
Guten Abend.
Zu Gast ist heute jemand, der schon mehrfach erwähnt wurde, sei es, weil wir seine Spiele gespielt haben oder weil er Kickstarter-Kampagnen von Leuten betreut hat, die wir zu Interview-Gästen hier hatten. Und heute ist da der Stefan Godot. Hallo Stefan.
Auch von mir einen wunderschönen guten Abend. Hi.
Ja, erstmal schön, dass du da bist und die Zeit gefunden hast, um mit dir so ein bisschen über, ja, Spiele, Social Deduction Spiele, Kickstarter Kampagnen und was uns sonst noch so einfällt zu reden. Und damit die Leute so ein klein bisschen besseres Gefühl dafür bekommen, wer du bist, für alle, die dich noch nicht so gut kennen, machen wir unsere übliche Vorstellungsrunde und die startet immer damit. Warum überhaupt Brettspiele, Stefan?
Es ist das einzige Medium, wo man es mal schafft, ein Handy wegzulegen. Ja, also ich kenne selbst, wenn man am Fernseher sitzt mittlerweile, man sitzt ja schon auch nebenher trotzdem noch am Zweitbildschirm irgendwie, ne, und ist irgendwie auf Social Media unterwegs oder an all den Krams. Und es ist wirklich das einzige Medium bei mir, was bei mir funktioniert, wo ich, okay, und meine Tochter, das sind die einzigen Medien, sage ich jetzt mal, die ich in meinem Leben habe, wo ich zumindest das Gefühl habe, okay, ich kann jetzt mal wirklich abschalten, kann jetzt mal wirklich mich auf den Tisch und auf das Momentum einfach jetzt gerade so konzentrieren, wo man gerade ist, mit seinen Freunden Spaß haben irgendwie und so und einfach so ein bisschen halt, ja, so ein bisschen Stillstand, weißt du? Einfach so ein bisschen einfach Bildschirme weg und das tut, finde ich, sehr, sehr gut.
Ja, das ist vor allem mit dem Fernseher, es ist ja sogar Konzept, ne? Der Second Screen, wie kriegt man den noch bespielt, dass die Leute auch da den noch mit einbeziehen können sogar. Spannende Antwort. Und wie war dein Weg so zu den Brettspielen? War das so auch der Wunsch, ich suche was, wo ich das Handy weglegen kann, oder wie bist du da hingekommen?
Nee, eigentlich gar nicht. Ich bin irgendwie damals, haben irgendwann mal wieder angefangen, mal wieder so, keine Ahnung, also in unserer alten Spielgruppe, also wir haben früher schon ganze Magic the Gathering und sowas gespielt, also wir haben früher viele Trading Card Games gespielt, haben dann locker 10 Jahre Pause gemacht, da kam World of Warcraft und all solche Sachen so, ne? Da hat man dann anderes zu tun, da musste man irgendwie abends mit 30 Leuten raiden und so. Und ja, aber jetzt ist es einfach, da war es irgendwann wieder so weit, dann hat man jemand Bock gehabt, hey, lass mal wieder Risiko spielen. Also es fing wirklich dann wieder an, so mit so einer Risikorunde. Und dann habe ich mich halt lange auf die Suche gemacht, was denn noch Geiles auf dem Markt so da ist. Und dann habe ich irgendwie, oh Gott, wie heißt das denn? Chaos in der alten Welt habe ich dann gefunden. Und das war so ein Einstieg gewesen, wieder ins Brettspielthema so ein bisschen. Und dann bin ich über Will Wheaton und über die Tabletop-Show von ihm, der hat ja auf YouTube auf Geek & Sundry so eine Show, die in regelmäßigen Abständen lief. Und da haben die mich auch dann sozusagen auch in mein Lieblingsgenre reingebracht, denn so habe ich Social Deduction kennengelernt quasi über ihn. Ja, okay. Und das war da so mein Einstieg quasi wieder gewesen. Aber ich habe natürlich früher auch Catan und sowas gezockt, also das auf jeden Fall.
Und Will Wheaton und seine Show, die ist ja jetzt auch schon ein bisschen länger her, also ist schon schon länger wieder im Hobby sozusagen, oder?
Genau, also die hat das 3 Seasons gemacht und ich glaube ab Season 3 hatten sie es dann über Crowdfunding finanziert und er war da nicht so d'accord mit, hieß es wohl irgendwie und ist dann ausgestiegen leider aus der ganzen Sache. Seitdem gibt es das auch nicht mehr so richtig irgendwie. Ja. Aber war schon eine coole Zeit gewesen. Also die haben auch tolle Spiele gespielt, auch Worker-Placement-Spiele und sowas. Also die haben auch wirklich eine komplexere Sachen auf den Tisch gebracht und so. Also es war gerade für jemanden, der neu im Genre ist, war das schon echt so eine Mindblowing irgendwie gewesen, finde ich. Also war echt cool gewesen.
Ja, das stimmt. Der hat viel für das Hobby getan, definitiv. Und dann hat es sich ja irgendwann auch dazu veranlasst, Autor zu werden, aber da reden wir ja gleich dann nochmal drüber. Hast du denn eine aktuelle Top 3 an Spielen? Hast du eben schon gesagt, Social Deduction ist so eins deiner Lieblingsgenres, aber was ist denn sonst noch in deiner Top 3 zu finden?
Also ist mein Lieblingsgenre, aber trotzdem, wenn ich jetzt Top 3 sagen würde, wäre es jetzt, glaube ich, trotzdem gar nicht dabei sozusagen. Also wenn ich jetzt wirklich die Spiele, wenn ich es von eigenen Spielen abgesehen, die ja so ohne Ende Prototyp teste, sage ich jetzt mal, die lasse ich jetzt mal außen vor. Aber meine noch Top 3 sind aktuell Too Many Bones. Kann man, finde ich, mit jeder Spielerzahl spielen. Ist unfassbar gutes Spiel. Also du hast wirklich einen Abend, da lebst du eine ganze Kampagne und es macht immer Spaß. Kommt jetzt auch auf Deutsch raus. Dieses Jahr von Frosted Games kann ich jedem ans Herz legen. Also es gibt zwar schon lange auf Deutsch online, wenn man sich die Sachen runterlädt. Also ich spiele das eh schon seit Jahren auf Deutsch. Aber jeder soll sich das holen. Das ist wirklich richtig, richtig gut. Dann ist bei mir noch Arkham Living Card Game bei mir ganz hoch im Kurs. Habe ich alles von, also wirklich alles von. Und ich habe mir da auch ganz, ganz viele teure Sachen gekauft, um es aufzuwerten, weil ich das Spiel so sehr liebe. Ich habe schon einige Kampagnen durch. Die letzte Kampagne, die wir gespielt haben, ist absolut Katastrophe gewesen. Wir sind so fertig gemacht worden. Also wirklich, danach mussten wir erstmal kalt duschen gehen. Das war richtig, richtig hart. Aber ich liebe dieses Spiel. Also es erzählt einfach sehr, sehr gut das Arkham-Universum und was da so passiert eben. Also ich liebe sehr. Und als drittes habe ich noch, ich würde sagen, Tricerion. Das ist aktuell eins meiner Top 3. Ich liebe das Thema mit den Zauberern und dass die ihre Zaubertricks vorbereiten müssen. Wer schon mal den Film von Nolan gesehen hat, hier, wie heißt der, Prestige?
Ja, Prestige.
Ich glaube, der hat, weiß genau, was er in diesem Spiel erwarten kann. Das heißt, man bereitet seine Zaubertricks vor, man sorgt dafür, dass die Bühne passt, ne, und keine Ahnung, das Team und so. Es war einfach unfassbar viel Spaß jedes Mal wieder. Und es gibt das allerbeste Erklärvideo für dieses Spiel online. Das ist ein englisches. Und wenn man sich das anguckt, da ist so ein Typ in seinem Zauberanzug und der macht auch Zaubertricks währenddessen und alles und so, ne. Und ich habe jedes Mal wieder, freue ich mich wieder, wenn ich mir dieses Spiel spiele, weil ich mir vorher dieses Video wieder angucken kann, sozusagen. Also, das weiß ich nicht. Das ist bei mir mittlerweile schon so ein bisschen, ne. Also, hat sich so ein bisschen eingebürgert bei mir, dass ich mich immer wieder drauf freue. Also, auch richtig gutes Spiel.
Ja, spannende Top 3 auf jeden Fall. Und Spielerfarbe, wenn du eine auswählen darfst, was nimmst du da?
Da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, um ehrlich zu sein. Also ich nehme mir einfach mal, was da ist. Deswegen, es wäre mir egal. Ich glaube, ich finde Schwarz eigentlich schon ganz geil.
Okay, cool. Ja, prima. Danke dann für die Vorstellung.
Gerne.
Genau, du hattest ja gerade schon, hatten wir es ja angedeutet, du bist auch Autor und zwar vor allen Dingen von Social Deduction Spielen. Ob das ausschließlich so ist, das versuchen wir zu erörtern noch im weiteren Verlauf. Bevor wir über zu dem Thema Social Deduction Spiele, was das überhaupt ist, was den Reiz dafür dich ausmacht, vielleicht kannst du kurz umschreiben, wie du denn zum Autorsein gekommen bist.
Ja, das ist eine komische Geschichte mit Umwegen auf jeden Fall, weil eigentlich wollte ich mal ein Buch, oder ich habe ein Buch geschrieben, damals mal so. Ich habe mal ein Fantasy-Buch geschrieben mit 500 Seiten und ich habe das dann über, ich glaube, 3 Jahre habe ich dran gesessen, habe das lektorieren lassen, ich habe da wirklich Arbeit reingesteckt, aber jeden Tag und so, ne? Also ich war auch lange in meinem Leben Nachtwache gewesen, das hatte ich da ganz viel tagsüber Zeit vormittags und habe dann all diese Zeit halt in dieses Buch reingesteckt und habe mir dann auch meinen Künstlernamen, Stefan Godot eben sozusagen, halt auch dadurch sozusagen ist der entstanden eben, weil ich halt für das Buch sozusagen nicht meinen Originalnamen nutzen wollte und so. Und und dann ist dieses Buch fertig gewesen und fertig lektoriert gewesen. Und eigentlich hätte ich es dann ja per Self-Publishing rausbringen wollen, das war der Plan. Aber dann kam eine Brettspielidee. und weil man ja nicht so viel Zeit für alles hat, hat sich diese Idee dann leider sehr, was heißt leider, aber ich meine, ich liebe das ja auch, aber es hat sich ja so den Vordergrund bei mir gedrängt, dass ich das unbedingt machen wollte. Und dann habe ich das halt gemacht und dann lief es auch sehr, sehr gut. Und seitdem bin ich halt nicht mehr davon weggekommen. Und jetzt habe ich aber immer noch in meinem Kopf sozusagen dieses unfertige Buch, was ich noch nicht rausgebracht habe, was mir selber halt total ärgert, weil in meiner ewigen To-Do-Liste auf meinem Kopf, die ist halt immer nicht dieses wird niemals fertig, solange dieses Buch nicht irgendwann rausgekommen ist halt so, ne? Weil ich meine, ich habe 3 Jahre dann gesessen und ich habe alles damit fertig gemacht. Es wäre einfach super schade, wenn ich das nicht irgendwann mal abschließen würde. Das heißt, das ist doch eigentlich mein Autorenweg gewesen. Eigentlich soll es in Richtung Buch-Ecke gehen, aber es hat sich dann einfach ganz relativ spontan in die Brettspielecke quasi bewegt.
Ja. Okay, spannend. Aber dann bin ich mal gespannt, was uns dann noch an Buch erwartet. Wäre schön, wenn das dann noch mal rauskommt. Vielleicht kannst du das irgendwann mal so querfinanzieren mit einem Kickstarter.
Ja, ich habe ja schon einen Plan. Ich meine, das ist halt eine Fantasy-Geschichte und irgendwann will ich mal ein Brettspiel haben, wo man das einfach einbauen kann. Dann hast du plötzlich einen Gloomhaven, aber halt aus meinem Buch sozusagen oder so, weißt du? Also muss nur noch mal irgendwann das richtige Konzept dafür einfach dann auf den Tisch kommen. Ja.
Cool. Und das erste Spiel war dann Human Punishment Social Deduction 2.0, ja?
Genau, ist ein kleines Kartenspiel, was heißt klein, 150 Karten oder was roundabout und es ist ein sehr, sehr relativ einfaches Spiel, aber das ist ein bisschen tricky, weil das ist ein Social Deduction Spiel, was du ohne Lügen gewinnen kannst und das war für viele früher so ein bisschen der Gateway für das Genre, weil du weißt ja, wenn du nicht lügen kannst, ist das Genre halt schlecht für dich, irgendwie, wenn du dabei rot wirst oder wenn du das einfach eben nicht gut kannst oder auch vielleicht möchtest du es auch gar nicht, vielleicht möchtest du auch einfach, sage ich jetzt mal, nicht aus deiner Komfortzone raus irgendwie und so und dann ist natürlich auch Poker nichts für dich und so und mit dem Bluffen und sowas, aber das Spiel hat dir halt erlaubt, einfach dein Team zu suchen und deinem Team zu gewinnen durch gute Aktionen, die du halt am Tisch machst oder eben und durch Aktionen, einfach sowas halt. Und das ist für viele Leute, die das Genre nicht mögen, trotzdem ein gutes Spiel gewesen. Und das war für uns eigentlich auch sehr, sehr cool irgendwie, weil wir haben viele Leute in das Genre reingebracht. Das ist meine Frau, die eigentlich durch das Spiel nicht so mag, konnte mit dem Spiel halt klarkommen. Und am Ende braucht man ja auch immer ein bisschen für sich selbst, ne, weil man ja am Ende selber was haben möchte, was man selber zocken möchte. Vielleicht brauchte ich aber nur was, wo meine Frau mit zockt. Ich weiß es nicht.
Also das war schon, bist du da auch so mit der Idee dran gekommen, dass du ein Social Deduction Spiel entwickeln möchtest, was so ein bisschen die Hürde niedriger setzt und den Einstieg erleichtert?
Würde ich manchmal nicht sagen. Es hat sich eigentlich eher ergeben, einfach würde ich sagen. Also die Idee war natürlich relativ fix im Kopf, so wie es aussehen soll und was es werden wird. Aber die Tatsache, dass man gar nicht lügen muss, hat sich dann aber einfach erst beim Spielen selbst entwickelt, weil oder hat sich erst dann erschlossen so ein bisschen, weil im Endeffekt du hast ja eigene Aktionen, jeder hat einen eigenen Zug. Das heißt, du entscheidest selbstständig, welchen Spieler möchtest du angreifen, wo möchtest du dir Informationen holen bei welchem Spieler. Und das sorgt dir einfach dafür, dass du sozusagen Wissen aufbaust und mit dem Wissen natürlich arbeiten kannst. Und da es ja in dem Spiel Teams gibt, warum solltest du nicht einfach ohne Lügen gewinnen können? Du kannst den Leuten sagen, hey, passt auf, Leute, ich bin eine Maschine, ihr seid beide auch Maschinen, lass uns jetzt den letzten Menschen abschießen, dann haben wir's, ne? So, und, ja. Natürlich ist das Problem, das kann natürlich eine Lüge sein, aber natürlich, wenn dich dein Freundeskreis kennt, kann es natürlich auch sein, dass natürlich die wissen, okay, der sagt jetzt hier wirklich die Wahrheit, der kann einfach nicht lügen oder so. Also, ja. Das kann natürlich schon passieren. Also die Intention war nicht direkt gegeben.
Okay. Und wie bist du überhaupt an Social Deduction gekommen? Also wenn du jetzt so also von Trading Card Games und Risikogruppe, ist so in meinem Kopf, ist es zumindest nicht naheliegend, dass man Social Deduction macht.
Also ich fand früher immer Werwölfe richtig geil, aber ich habe es nie gespielt. Also es war immer so, ich habe dann mal gehört, es gibt dieses Spiel, da kannst du mit 99 Leuten spielen. Also da gab es ja immer doch diese Riesenversion irgendwie bei Kaufhof irgendwie oder sagt, klagt ihr darum. Und ich kannte dann auch von einer Bekannte, die hat im Kindergarten gearbeitet, die hat das mit den Kindern immer gespielt irgendwie halt, ne? Und ich dachte mir immer, boah, voll cool, dass die das den ganzen Tag mit den Kindern spielen kann. Und ich habe einfach gar keine Gruppe für sowas irgendwie. Also ich hätte mir 5 Leute zusammentrommeln können damals irgendwie, also für das Brettspielthema einfach so. Und ja, das heißt, für mich war Social Deduction war für mich immer eher so ein Ding, was ich aus der Ferne gesehen habe. Und dann habe ich irgendwann bei Webeaten in der Tabletop-Show haben sie da irgendwann der Widerstand gespielt oder Resistance, ne? Ja. Das ist auf Englisch. Und das fand ich so krass, das hat mir so Spaß gemacht, weil ich habe jahrelang Poker gespielt, auch wirklich auf Turnieren und so. Und ich will nicht sagen erfolgreich, aber ich habe zumindest gespielt, ja. Und es macht mir schon sehr viel Spaß eigentlich. Und das ist ja auch so ein Spiel, wo du bluffen kannst und, sag ich mal, ne, mit Informationen arbeitest und mit wenig auch viel reißen kannst und so. Und also ich finde, da gibt es schon Parallelen zu. Und als ich den Widerstand gesehen habe, ich habe da so viel Ähnlichkeit gesehen und dachte mir, boah, das ist genau das, was ich geil finde, also wo ich wirklich Spaß dran habe irgendwie. Und also was ich am Poker gut finde, das hat quasi Social Deduction einfach komplett intus sozusagen. Und das war, glaube ich, so für mich der Sprung gewesen, dass ich dann angefangen habe, das ein bisschen in meinem Freundeskreis zu forcieren, dass das halt passiert, ne, dass es das einfach gezockt wird sozusagen. Auch wenn manche Leute das vielleicht gar nicht wollten, aber man muss manchmal Leute auch zu seinem Glück zwingen, sag ich mal.
Manchmal funktioniert das dann doch. Genau. Ne? Mit was habt ihr dann damals so angefangen? Hast du dann Werwölfe endlich mal gespielt bekommen oder seid ihr mit was anderem gestartet?
Also Werwölfe ist es nie so richtig geworden, muss ich sagen. Aber ich glaube auch, Werwölfe wäre gar nicht das Spiel, wo ich am Ende auch super zufrieden gewesen wäre, um echt zu sein. Also es ist ja auch so ein Spiel, wo du relativ früh schnell rausfliegen kannst und so. Ne? Und ja, weiß ich nicht. Also von Werwölfe war, glaube ich, Werwölfe Vollmondnacht war noch das Beste gewesen, finde ich. Also das, was wir öfter gespielt hatten. Aber die wirklichen Highlights, finde ich, also so aus damaliger Zeit, sage ich jetzt einfach mal so, waren für mich. Der Widerstand war wirklich sehr, sehr gut gewesen. Aber auch, finde ich, Vanilla, also gar nicht mit extra Rollen und so weiter. Ich brauchte auch keinen Merlin-Spieler mit Avalon und so weiter. Ich fand das Vanilla wirklich super, also einfach ohne Rollen zu spielen. Sogar mit 5 Leuten hat das schon gereicht, finde ich. Und als dann Secret Hitler rauskam, das war für mich nochmal eine ganz neue Ebene gewesen, weil Secret Hitler habe ich schon gespielt, bevor der Kickstarter ausgeliefert wurde. Da gab es ja schon so eine Print-and-Play-Version und ich habe damals eine richtig schöne Print-and-Play-Version wirklich in der Nachtwache zusammengeschustert, habe dann mir echte Munitionskugeln gekauft, ne, die man sich da auf den Tisch stellt und so weiter halt. Ne? Also schon benutzte irgendwie so, ne? Und ja. Das macht schon richtig viel Flair aus, wenn du das Spiel mit guten Leuten am Tisch spielst und dann 7 Leute aufwärts bist, so, ne, dann hast du schon eine richtig gute Zeit damit. Das haben wir wirklich sehr, sehr oft gespielt. Wir hatten mal eine Partie gehabt, wo jemand Nasenbluten bekommen hat, weil die Runde so intensiv gewesen ist. Und ich meine, wenn man das hinbekommt, so, ne, dann, ey.
Das ist auf jeden Fall ein Prädikat für das Spiel, definitiv. Ja. Und auch die Gruppe, die das dann so intensiv aufrechterhalten kann. Okay, und dann, aber irgendwas scheint dich ja dann gestört zu haben, oder was heißt gestört zu haben, aber gereizt zu haben, zu sagen, vielleicht fällt mir da noch was Eigenes, noch ein neuer Spin noch dazu ein. Wie bist du dann zu Human Punishment gekommen? War es das Thema? War es, dass du gesagt hast, du willst so feste Runden irgendwie haben? Wie ist das gestartet?
Also so ein, zwei Grundmechaniken gab es natürlich. Es gibt ja immer schon so Grundmechaniken, sage ich jetzt mal. Das heißt, wo man immer so überlegt, okay, das könnte man noch verbessern oder optimieren oder so. Und das gab es quasi auch schon vom Grundprinzip her, dass man 3 Karten hat und die Mehrheit eben entscheidet, sozusagen, welchem Team man angehört. Das gab es halt vorher schon bei, oh Gott, wie heißt denn das Spiel? Good Cop, Bad Cop heißt das. Das ist in Deutschland, kennt das keiner. Aber es ist halt in Amerika ein relativ bekanntes Spiel, wo du halt Polizisten hast und Verbrecher logischerweise. Und das Prinzip war echt cool. Das Problem an dem Spiel war einfach nur gewesen, das Spiel war nur so ein 10-Minuten-Spiel. Das heißt, das Spiel war immer nach 10 Minuten eigentlich vorbei, weil es so schnell ging. Das heißt, du hast kurz herausgefunden, wer es war, hast dich runtergeschossen sozusagen und es war vorbei. Und ich fand das Spiel eigentlich total gut vom Konzept her, aber ich fand doof, dass es nur 10 Minuten dauert, weil ich dachte mir immer, ich hätte das gerne ein bisschen epischer. Also es musste jetzt nicht so ganz abendfüllend sein natürlich im Prinzip, aber warum nicht? So, ne? Und unter der Prämisse, sag ich mal, ist dann irgendwie der Gedanke gekommen, hey, eigentlich könnte man das doch ausbauen, sozusagen, das Spiel, und daraus was Besseres machen. Und daraus hat sie dann eigentlich Human Punch Man entwickelt, weil ursprünglich wollte ich, glaube ich, mal aus Good Cop, Bad Cop mal eine Blade Runner-Variante bauen, einfach für mich selbst sozusagen, weil ich das Thema mit dem Cops nicht so cool fand irgendwie. Mhm. Und aus diesem Themen ändern sozusagen, aus Blade Runner ist dann quasi eigentlich Human Punch Man entstanden, weil da kamen diese Maschinen rein und die Roboter, die Revolution starten wollen und das Ganze eben, was man aus den Filmen quasi halt auch kennt. Und ja, so ist dann quasi das Grundkonzept eigentlich davon entstanden im Prinzip. Also eigentlich wollte ich nur eine Fanversion für mich selbst basteln. Und dann hat sich das halt so entwickelt. Ist ein bisschen ausgeartet, sagen wir es mal so.
Okay, ich finde es gut. Also mir gefällt das Thema auch viel besser als bei den meisten anderen Social-Deduction-Spielen. Also ich kann mit diesem Cyberpass-Setting sehr viel anfangen. Also persönlich so vielleicht so zur Einordnung. Ich spiele super selten Social-Deduction-Spiele. Mir fehlt da die regelmäßige Gruppe zu. Aber Human Punishment 2.0 habe ich sehr genossen, die Partie, die wir gespielt haben. Auch nämlich aus diesem Grund, man muss nämlich nicht unbedingt lügen, das fällt mir bei den anderen Spielen dann auch mitunter sehr schwer, so Secret Hitler hat natürlich auch mal so ein paar lustige Partien, aber ja, ich sehe den Unterschied, den du beschrieben hast. Und es war auf jeden Fall eher so Richtung episch, ne? Also es dauert schon länger.
Also es kommt auf die Spielerzahl auch ein bisschen an und natürlich auch an, was gerade passiert. Es gibt halt manche Rollen, die machen das Spiel länger, es gibt manche Rollen, die machen das Spiel kürzer zum Beispiel. Also das Gute ist, es hat ja so viel drin, also du hast so viele Rollen und so viele Programme. Wenn man es möchte, kann man sich das auch so zurechtlegen, sage ich jetzt mal, dass du die Rollen und die Programme nutzt. Du kannst aktiv eine kurze Runde sozusagen auch steuern, wenn du das möchtest. Ja. Die Frage ist halt, nur willst du es.
Ja. Wie schwierig war das so bei der Entwicklung, dafür zu sorgen, dass da genügend Raum drin ist, dass das länger geht und eben episch wirkt am Ende und nicht, es hat sich ganz schön gezogen.
Ja, also es sind so Kleinigkeiten, ne? Zum Beispiel bei dem Good Cop, Bad Cop eben, da warst du mit einem Schuss halt tot. Das heißt, ich habe natürlich eingebaut, dann, dass man Energie hat. Das heißt, dass du mit einem Schuss nicht super tot bist, dass du erstmal deine Rollenkarten aufdecken kannst, um dich zu schützen, dass du erstmal gar keinen Schaden bekommst zum Beispiel, ne? Das heißt, das macht das Spiel automatisch schon mal länger. Und dann muss man eben natürlich nochmal gucken, wie sind die Programme, sag ich jetzt mal, gebalanced, dass du ja ein Gleichgewicht davon hast mit, keine Ahnung, wie viele Programme manipulieren die Waffen, wie viele manipulieren dann die Rollen oder die Teams. Denn das ist ja auch nochmal so ein ganz spezieller Punkt, weil es gibt ja, oder gab es dahin, glaube ich, kein Spiel, wo du dann diesen Rollen- oder Teamwechsel drin gehabt hattest. Und das war natürlich noch ein spannender Aspekt, weil da hast du vielleicht mal ein Programm gespielt, dass du von dem Spieler, von zwei Spielern eine Seitenkarte tauschen konntest. Und wenn der jetzt durch die andere Mehrheit hat, ist der jetzt ein anderes Team drin, sozusagen. Das heißt, du musstest auch nicht immer mit dem gleichen Team spielen. Du konntest den Tisch so manipulieren, dass du plötzlich deine Feinde zu deinen Freunden machen konntest oder so, ne? Oder jemand, den du gar nicht mochtest, konntest du einfach ausschließen aus deinem eigenen Team. Ist auch ganz geil, weißt du? Also, da konntest du schon witzige Sachen mit anstellen. Und, das ist einfach eine Sache von immer wieder testen, immer wieder gucken, ne? Wie es funktioniert, kommt das Programm gut an. Manchmal hast du ja auch Ideen, die klingen gut auf Papier, fühlen sich aber im Spiel total scheiße irgendwie an oder ja. So. Ne? Also und so Kill Your Darling-Prinzip halt. Ne? Also man testet ja immer ganz viel und man schlägt auch immer ganz, ganz viel raus. Also auch Human Punch Man hatte so viele mehr Ideen noch gehabt, wo ich eigentlich auch froh bin, dass die eigentlich rausgeflogen sind. Also.
Okay. Also da können wir, glaube ich, wahrscheinlich den ersten Marker setzen hier, wenn ihr ein Spiel designt, auch Mut zum Rotschiff, ne? Also Sachen wir auch wieder rausstreichen, wenn sie dann nicht funktionieren.
Egal, wie gut sie klingen. Es ist, also man denkt immer, boah, das muss es, das wird's und das wird's und ja.
Okay, verstehe. Wann ist denn das so eingezogen, dieser Mechanismus? Weil das fand ich relativ, ja, weiß nicht, wie neu es dann tatsächlich ist, weil ich in dem Genre gar nicht so bewandert bin, aber das fand ich auf jeden Fall schön gemacht, dass dadurch, dass man ja immer wieder zurückkommen kann mit bestimmten Programmen, auch wenn man raus ist, dadurch, dass es so lang ist, trotzdem am Tisch sitzen bleiben muss im Grunde und auch weiterhin involviert ist. Wann kam es denn zu so einer Idee oder war das schon ganz früh da?
Also das, ich möchte meinen, ich war der Erste, der das hatte, aber ich meine, vielleicht kenne ich auch irgendeins nicht, das will ich jetzt nicht in den Raum stellen, aber ich kannte es noch nicht von einem anderen, das war meine Idee gewesen sozusagen. Der Punkt ist aber der, das ist auch so ein Punkt, wo sich die Leute halt nicht sicher sind. Also es gibt viele, die finden das super geil, ich zum Beispiel natürlich auch, das hätte ich ja nicht reingebracht ins Spiel, ne? Ja. Aber ich finde halt die Tatsache, dass du irgendwie Schläfer bist, dass du weißt, okay, alle denken jetzt, du bist tot und im richtigen Moment bist du wieder da und kannst zuschlagen irgendwie, finde ich eigentlich total gut. Problem ist natürlich aber, und das verstehe ich auch, wenn jemand jetzt sagt, okay, er muss jetzt eine Stunde zugucken, anstatt dass er einfach vom Tisch weggeht und woanders mitzockt oder sowas, dann ist natürlich nervig irgendwie so, ne? Also dann kann es einen natürlich auch stören. Das heißt, man muss auch mal ein bisschen gucken, wie ist diese Situation. Also wenn du jetzt auf einem großen Spielevent bist und du willst eigentlich ein Spiel nach dem anderen runterballern, ist das vielleicht nicht die Handkarte, die du auf der Hand haben möchtest, wenn du gerade gestorben bist sozusagen.
Ja, das stimmt, ja.
Wenn ich aber natürlich mit meinen Freunden gerade in der Kneipe sitze und diese Runde spiele und ich weiß, ich könnte gleich wiederkommen, ist es eigentlich das Beste, was ich haben kann im Prinzip, weil dann bin ich noch so am Tisch dabei, weil ich muss mir ja trotzdem noch einprägen, wer ist noch in meinem Team, wer hat gerade das Team gewechselt und solche Sachen. Und dann finde ich, ist es auch vielleicht noch eine Ebene spannender, als wenn ich nur zugucke und es kann mir egal sein, wer gewinnt, weil ich bin ja eh schon draußen sozusagen. Also ich mag es sehr, aber ich kann auch jeden verstehen, der es nicht mag, muss ich ehrlich sagen.
Ja. Nee, okay, dieser Punkt, dass du auf so einem Event dann bist, da ist es dann natürlich schwierig, aber ja, also wir hatten es ja in so einer, bei uns in der Gruppe, als wir auf dem Brettspielwochenende letztes Jahr waren und haben das da gespielt und ich fand es, das passte halt perfekt in dieses Setting. Es geht eh was länger und jetzt sind die Einzelnen vielleicht schon raus und es ist aber trotzdem so eine Gesamtstimmung am Tisch geblieben. Spannend. Gibt es irgendwelche Sachen, die dir an dem Genre nicht so gefallen? Weil das ist ja jetzt nicht das Einzige gewesen, wir haben ja eben schon gesagt, das ging ja dann weiter und das aktuelle Kickstarter, über das wir gleich noch reden, ist auch wieder ein Social Deduction Spiel. Was versuchst du dann oder hast du das Gefühl, du bist irgendwann mal fertig mit Social Deduction?
Das Ding ist ja, ich finde, ich glaube, das machen ja auch viele so, aber ich glaube, als Autor oder als Designer versuchst du ja immer da zu gucken, wo es noch Potenzial rauszuholen aus einem Genre, finde ich. Und wenn ich zum Beispiel jetzt sagen würde, ich müsste einen Deckbilder bauen, das hätte ich voll die Probleme mit, weil ich denke, der Deckbilder ist durchgespielt in meinen Augen. Also es gibt so viele Deckbilder und es gibt so gute Deckbilder, dass ich richtig Scheue hätte, sozusagen da anzufangen, weil ich nicht wüsste, wo ich anfangen sollte. Und das würde ich auch generell jedem Autor empfehlen. Guck dir die 10 besten Spiele aus dem Genre an und guck mal, ob du wirklich noch einen Mehrwert für das Genre bringst oder eben nicht. Weil wir brauchen nicht das 50. gleiche Spiel, so im Prinzip. Also jedes Jahr kommen 2000 Spiele raus, es gibt wahrscheinlich schon alles. Also sei kreativ und finde was Neues oder lass es halt so im Prinzip. Also nur einen Themenaufguss finde ich halt auch mal ein bisschen unspektakulär. Und ich finde halt Social Deduction ist das eine Genre, und deswegen sind wir halt auch noch bei dem Thema, wo ich denke, da ist noch viel rauszuholen. Also wir haben ja zum Beispiel mit dem Human Punishment angefangen sozusagen, dass man nicht mehr lügen muss in so einem Spiel. Das war ein bisschen neuartig so, ne? Dann haben wir eine Erweiterung ausgebracht zu dem Kartenspiel, da kamen dann plötzlich Bosskämpfe mit dem Spiel. Ey, wann hast du mal einen Bosskampf in einem Social Deduction Spiel gehabt? Das war auch sehr neuartig, möchte ich meinen. So, ne? Und das heißt, wir versuchen immer noch so eine neue Schippe sozusagen ein bisschen raufzubringen, weil wir immer das Gefühl haben, da geht noch was irgendwie. So, ne? Und wir gehen ja gleich auch nochmal über ein anderes Spiel sozusagen, aber das war jedes Mal sozusagen eigentlich die Intention gewesen, dass wir dem Genre auch einen Mehrwert bringen, weil wir was Neues sozusagen reinbringen. Wenn es nur das nächste Werwolf-Spiel gewesen wäre, hätte ich es halt nicht gemacht. Dann hätte ich mir die ganze Arbeit auch einfach sparen können, finde ich. Und ich verstehe auch heute noch nicht, dass es immer noch so passiert, dass neue Werwolf-Spiele rauskommen und so und die natürlich auch entsprechend gespielt werden und so, was ja auch alles cool und so ist, ne? Aber ich finde, das Ganze weiterbringen tun sie halt eigentlich nicht. Ja.
Okay, also da ist dein Anspruch als Autor, du willst irgendwie schon was Neues hinzufügen und was Neues auf dem Markt da dazustellen. Ja, verstehe ich gut. Bevor wir jetzt über das nächste Spiel in der Zeitlinie vielleicht reden, hast du irgendwelche außerhalb deiner eigenen Spiele, Social Deduction Spiele, die du besonders herausstellen würdest, wo du sagen würdest, wenn ihr euch für Social Deduction interessiert, das sind so 2-3 Titel, die ihr euch angucken müsst?
Ja, easy. Also natürlich, Secret Hitler habe ich ja gerade schon erwähnt. Ich finde, es ist ein super gutes Spiel. Das Thema sei mal dahingestellt, aber eigentlich ist es trotzdem gut fürs Thema, weil es war halt auch so, es war so viel drüber geredet. Das hat dem Spiel natürlich auch sehr gut getan. Es haben sehr, sehr viele Spieler, Leute einfach auf ihrem Radar gehabt, nur weil es diesen Namen halt trägt und so. Und es ist halt ein super einfaches Spiel, aber natürlich auch wieder das Problem natürlich, weil das Genre eben sehr, ne, eben meistens auf einer Mechanik basiert, die sich immer wieder wiederholt sozusagen. Und das ist ja das eine, wo ich denke, da müssen wir noch ein bisschen mehr machen. Aber Secret Hitler ist in seiner Grundessenz einfach ein richtig gutes Spiel, wo du ab 7 Leuten auch eigentlich richtig gute Partien quasi hast und eigentlich ist es nicht langweilig am Tisch. Das wäre das eine. Und dann würde ich noch Tempel des Schreckens in den Raum schmeißen, wobei ich kenne es nicht als Tempel des Schreckens. Ich habe damals die japanische Version mir bestellt, die heißt Time Bomb. Das heißt, da sind alle, ist ein Sportteam und einer ist Terroristen, hat eine Bombe gelegt. Das heißt, du willst die Bombe entschärfen, aber auf keinen Fall die Bombe finden, weil dann geht das Haus hoch sozusagen. Okay. Das Thema ist ein bisschen fragwürdiger. Das kannst du vielleicht nicht überall spielen, irgendwie, wenn du in der Bar sitzt und dann sagst, Leute, die Bombe. Und ich meine, das kann vielleicht da hinten losgehen. Darum hat man wahrscheinlich das Thema gewechselt, aber ist auch ein super, das hast du halt in 3 Minuten gelernt, das Spiel, und dann hast du halt 20 Minuten Spaß. So, ne? Das kannst du einfach immer machen, egal ob du es als Absacker oder als Start machst oder so, aber ich glaube, ich habe noch nie jemanden gesehen, mit dem dem Spiel eigentlich nicht zufrieden gewesen ist. Irgendwie. Für das, was es ist, ist es super. Ja.
Okay, sehr cool. Ja, dann vielleicht so ein bisschen jetzt weiter zur Historie von den anderen Sachen, die ihr gemacht habt, weil nach Human Punishment 2.0 kam ja dann Human Punishment The Beginning, also das Prequel quasi zu dem Social Deduction Spiel. Das habe ich auch gespielt tatsächlich. Und das ist ja dann, also zumindest von dem Material her, deutlich umfangreicher. Das ist nicht nur noch Karten in Anführungszeichen, sondern mit Spielbrett und Standees, die da rumwandern und deutlich mehr Mechaniken. Wie ist da der Weg hingegangen? Also was hast du dir dabei, was war die Vision dahinter?
Also die Vision ist erstmal ganz krass gewesen, weil eigentlich sollte das Spiel gar nicht rauskommen. Also, also ursprünglich war es nämlich so, wir hatten ein anderes Spiel fertig gehabt und wollten das eigentlich auf einer Essen Spiel präsentieren als Prototypen. Das war halt auch ein Social Deduction Spiel, Hust, ne? Und es ging halt dabei aber um ein Ouya-Brett und es ging darum, dass ein Spieler am Tisch ein Geist ist sozusagen halt und die anderen Spieler ermitteln dann so ein bisschen sozusagen, hey, was ist das für ein Geist? Ist das ein guter Geist? Ist das ein böser Geist? Hat der gute Absichten oder will der gerade insgeheim aus diesem Ritual ausbrechen sozusagen halt? Also, ein spannendes Konzept gewesen. Besonders die Spieler hatten dann auch quasi so Charaktere, die untereinander Beziehungen aufbauen konnten. Das heißt, wenn zum Beispiel zwei Charaktere gut zusammengearbeitet haben, dann haben die sozusagen davon profitiert. Oder wenn zwei gar nicht gut zusammengearbeitet haben, dann haben die sich halt verfeindet im Laufe des Spiels und haben dann auch sozusagen dann sich gestört sozusagen bei manchen Situationen. Also es war ein cooles Konzept gewesen eigentlich, aber das war dann so 2 Monate vor der Essen-Spiel, wo wir dann quasi zeigen wollten, gab es eine Ankündigung von Lucky Duck, dass sie ein Spiel rausbringen, was einfach unfassbar ähnlich ausgesehen hat, nämlich Paranormal Detective, wo quasi fast das Gleiche passiert. Es ist ein anderes Spiel, aber die Thematik ist die gleiche gewesen. Und die haben das Spiel auf der Messe schon verkauft.
Ah, okay.
Und wir dachten dann, okay, wir können jetzt ein Spiel zeigen, was wir nächstes Jahr auf Kickstarter dann wollen, während die das 3 Stände weiter einfach schon verkaufen. Oder wir werfen es einfach über Bord und machen das jetzt nicht. Und haben uns dann dafür entschieden, okay, gut, dann wir haben noch 3 Monate, ist ja super, das ist ja noch richtig viel Zeit. Da kann ich mir in 3 Monaten jetzt einfach noch mal einen Prototyp zusammenschustern. Und das habe ich dann auch gemacht sozusagen. Also ich habe dann einfach, keine Ahnung, alles, was sozusagen an Ideen in der Schublade gewesen ist sozusagen, ne, einfach noch sozusagen halt mir zusammengeschustert. Und daraus hat sich dann einfach wirklich dann relativ fix wirklich noch ein Prototyp entwickelt. Und obwohl der vielleicht auf der Messe noch sehr anders aussah und so weiter, trotzdem muss ich sagen, ist vom Grundkonzept sehr viel dann noch dabei geblieben, sozusagen. Also meistens denkst du dir ja, okay, ja, Kill Your Darlings Prinzip halt, also dass vieles wieder rausfliegt und so weiter. Aber der Grundgedanke, der ist zum Glück eigentlich immer noch, ja, eigentlich noch genau das, was es halt ursprünglich auch gewesen ist. Genau, das heißt, so hat sich das Spiel eigentlich entwickelt, war nicht so, dass irgendwann mal kommen oder später, aber es hat sich ja nach vorne gedrängelt, sozusagen. Und Prämisse ist eigentlich ganz einfach. Ich bin ein großer Freund von Worldbuilding. Das heißt, ich mag es total gerne, wenn ich irgendwie Orte kennenlerne und dann auf Orte neuer öfter zurückgreifen kann oder auch Charaktere oder Background-Stories und sowas eben. Ne? Und ich finde es schade, dass die meisten Spiele das halt gar nicht implementieren. Das heißt, du hast halt manchmal mehrere Spiele, die auch im gleichen Universum spielen, aber du kannst sie halt nicht connecten irgendwie. Das heißt, du spielst in Räuber der Nordsee und dann spielst du nächstes Mal, keine Ahnung, ne, ein anderes Spiel aus diesem Bereich, aber du kannst da nicht mit dem Schiff aus dem, was du da gebaut hast, im anderen Spiel weiterjockeln oder irgendwie so. Das wäre total cool, wenn das gehen würde. Und das war der Ansatz von The Beginning gewesen, weil wir quasi mit The Beginning die Vorgeschichte von dem Kartenspiel quasi gemacht haben. Das heißt, den Zeitpunkt, wo die Revolution der Maschinen gerade erst beginnt. Und wir wissen davon, also wir sind ja die Guten natürlich, ist ja klar. Und das heißt, das Spiel hat ganz viele Ausgänge aus dem Spiel. Das heißt, je nachdem, wie das Spiel ausgeht, kannst du dann nachher das Kartenspiel spielen mit dem Ausgang aus dem Beginning-Spiel logischerweise. Das heißt zum Beispiel, wenn bei The Beginning die Maschinen die Revolution nicht geschafft haben, gibt es ja keine Maschinenrevolution. Das heißt, es gibt keine Maschine im nächsten Kartenspiel sozusagen. Das Team fällt dann weg. So, ne? Und dann hast du ganz viele Faktoren eben sozusagen, die sich da sozusagen einfach, ne, also so zusammenfügen. Und obwohl es komplett verschiedene Spiele sind, kannst du die komplett zusammen sozusagen hintereinander spielen und hast dann an einem Abend sozusagen eine Kampagne abgeschlossen, wenn du das zusammenspielst. Das heißt, du spielst dann erstmal deine ich sag jetzt mal 4 Stunden The Beginning und danach spielst du nochmal 1 bis 2 Stunden Finale sozusagen, das ist dann das Kartenspiel. Und dann hast du quasi einmal die Story erlebt. Und natürlich wirst du jedes Mal eine andere Story erleben, weil du immer andere Ausgänge natürlich aus dem Spiel haben wirst oder andere Rollen im Spiel haben wirst und so weiter halt eben so, ne? Genau. Also das war so der Grundgedanke gewesen. Und ich hoffe, das machen noch mehr Spiele in nächster Zeit, dass das ein bisschen mehr davon kommt, dass man Sachen einfach kombinieren kann oder einfach sich die Sachen sich ergänzen irgendwie oder so. Würde mich mega freuen irgendwie.
Ist auf jeden Fall eine sehr spannende Prämisse und weiß ich auch gar nicht, ob ich das irgendwo schon mal so erlebt habe, ehrlich gesagt. Also zumindest dieses Versprechen. Ob das dann immer dann am Ende klappt, ist ja das andere. Aber überhaupt den Mut zu haben, das mal zu probieren, ist schon ganz cool. Also wir haben es nämlich, Patrick, gar nicht gemacht. Ne? Wir haben ja nicht danach noch das Kartenspiel gespielt, dann war es schon zu spät. Also ich glaube, das ist bei der Erstpartie nicht zu empfehlen, danach nur das Kartenspiel zu zocken.
Ja, nicht.
Aber was sind denn da noch? Also ich erinnere mich an die Partie, ich sag's mit so ein bisschen gemischten Gefühlen, aber das liegt ja vor allen Dingen daran, dass es die erste Partie war und ich war auf jeden Fall nicht überfordert, aber ich habe auf jeden Fall festgestellt, es gab sehr, sehr viele Dinge zu tun und wir haben uns dann intern nochmal unterhalten und haben festgestellt, das ist, das war ja kein Versehen scheinbar, dass da so viele Sachen drin waren, sondern irgendwie habe ich gehört, es sollte ablenken von den eigentlichen Aufgaben, dass man sich auf unterschiedliche Sachen konzentrieren kann, die von dem von dieser Kernmechanik, diese Chips da durch die Gegend zu tragen, so ein bisschen ablenken sollen. Wie bist du da so vorgegangen? Also wie viel hast du da reingepackt und wie viel war da bewusst vielleicht auch zu viel in Anführungszeichen drin, dass das Leute vielleicht überfordert in Anführungszeichen?
Also ich finde es mal relativ. Das Ding ist, also es ist schon, natürlich ist es ein Expertenspiel, da muss man natürlich mal festhalten.
Ja,
so, ne? Also
auf, ja, jeden, auf jeden Fall. Fall.
Da muss man, glaube ich, ist kein Problem. Das Ding ist aber halt, der Grundgedanke vom Spiel, wenn man es einmal verstanden hat, ist eigentlich gar nicht so schwer, weil im Endeffekt, du musst verstehen, wie du dich bewegst natürlich, du musst wissen, wie man angreifen kann, weil es gibt ja Gegner, die auftauchen können sozusagen. Und ansonsten hast du halt diesen typischen Rhythmus, die Charaktere bewegen sich, machen eine Aktion dort, wo sie sind, etwa vor Ort, oder sie kämpfen eben halt, oder haben vielleicht eine Charakteraktion auf ihrem Board sozusagen, und dann hast du halt ein Event, und dann ist der nächste Spieler dran. Und das wiederholst du dann natürlich so oft im Endeffekt, bis eine Siegbedingung erfüllt wurde, natürlich. Mhm. So, ne? Die Komplexität kommt eigentlich natürlich erst damit rein, und das ist natürlich auch genau die Krux von dem Ganzen, dass es natürlich halt nicht nur zwei Teams gibt, wie ich sag jetzt mal, wie in Battlestar Galactica oder so, oder in Abgrund Tief, weil Battlestar Galactica war ja die große Vorlage von dem Spiel gewesen. Das heißt, zwei Teams ist schon geil, aber ich fand es halt noch geiler, das Ganze halt auf Human Punishment zu trimmen. Und unter der Prämisse musste ich natürlich auch alle meine Teams reinbringen, ist ja klar. Ich meine, ich kann jetzt ja nicht die Legion weglassen, wenn die Legion aber eigentlich voll der coole Teil dieses Spiels irgendwie ist oder so. Das heißt, die mussten da alle reinfinden. Die Gesetzlosen sind zwar jetzt, sag ich jetzt mal, die Charaktere, die nur auftauchen und gegen die man kämpft, aber es gibt schon halt vier Hauptteams. Und der spannende Aspekt ist ja natürlich nicht der, dass du alles im Auge behalten musst, sondern du musst halt herausfinden, was ist überhaupt am Tisch. Und das ist ja die große Prämisse eigentlich. Das heißt, umso öfter, das Spiel hat natürlich eine große Lernkurve natürlich. Das heißt, Runde 1, wie du schon sagst, ne, die ist natürlich nicht andersweise so smooth und elegant, wie du, wenn du sie beim dritten oder vierten Mal durchspielen würdest. Und das sich vergleichst du mal gerne mit Root, weil Root ist auch so ein Spiel, wo erstmal die eigentlich in der Regel eher nicht so taugt, finde ich. Aber das Spiel wächst jedes Mal ein bisschen mehr für einen. So, wenn du eine feste Gruppe hast und man sich darauf einlässt, dann ist das ein Spiel, was sehr, sehr stark steigt sozusagen in dieser Richtung. Also es hat eine starke Lernkurve. Und gerade die Prämisse eben, dass du halt mit vier Teams sozusagen, also zwei sind natürlich immer am Tisch, du hast Menschen und Maschinen, hast du immer dabei, aber du weißt halt nicht, sind noch mehr Maschinen am Tisch oder sind es halt noch, ist noch eine Legion oder ein Gefallener oder gar nichts von beiden oder mit ganz vielen Spielern kann sogar alles am Tisch sein sozusagen. Aber die große Prämisse ist einfach die, sag ich mal, herauszufinden, was ist die Gefahr am Tisch? Weil ich kann ja nicht alle Siegbedingungen im Auge haben. Das ist natürlich auch, wie willst du doch gegen alles angehen? Das geht ja gar nicht. Wichtig ist einfach nur herauszufinden, wo muss ich aufpassen, so, ne? Und das ist halt so was, das ist ein Lernprozess, den musst du erstmal verstehen bei dem Spiel. Das große Problem, was das Spiel hat, wobei, also ich liebe dieses Spiel, so, ich hab damit so gute Runden gespielt, aber das Problem, was viele halt haben, ist, das Spiel hat ja, es ist ein Wettrennen, das muss man sich einmal vor Augen halten. Also, ne, du hast ja diese Chips, die musst du ins Netzwerk bringen. Und die Menschen müssen das halt machen und sie müssen sich auch dabei ein bisschen beeilen, weil die anderen Teams können ansonsten früher abschließen, sozusagen.
Ja, ja.
Und das Ding ist aber, wenn du jetzt als Charakter den Kämpfer hast zum Beispiel, dann denkst du automatisch, dass du gar nicht Chips ranbringst, sondern dass du einfach überall kämpfst. Dass du gar nicht der Aufgabe nachkommst, sozusagen. Und das ist aber leider ein großer Denkfehler. Das haben wir vielleicht doch wir haben es in den Regeln versucht zu forcieren. Wir haben es vielleicht aber nicht perfekt hinbekommen, sagen wir es mal so. Weil Spieler denken halt, dass sie nur ihre Rolle nachgehen müssen. Und wenn ich der Arzt bin, dann halte ich einfach alles nach dem Motto, so, weißt du? Das macht in Dungeon Crawler wahrscheinlich auch Sinn. Aber in diesem Spiel machst du eigentlich alles nebenher, aber deine Hauptaufgabe muss natürlich immer sein, für dein Team den Sieg natürlich nach vorne zu treiben, weil es eben ein Wettrennen ist natürlich sozusagen so. Ne? Und wenn du das nicht tust, wenn alle Spieler dafür sorgen, dass das Spielfeld irgendwie leer bleibt und solche Sachen, dann gewinnt einfach irgendwann Legion, weil das ist einfach so mit dem Spiel, weil Legion irgendwann dann den Tisch überrennt. Irgendwann ist der Tisch voll und das führt dann dazu, dass Legion gewinnt. Und wenn du einen Legion-Spieler am Tisch hast, dann freut er sich natürlich ein bisschen. Ja. Nehme ich mal an. Also ich meine, das ist halt ein Lernprozess, den muss man erstmal verstanden haben. Und der kommt auch nicht zwingend im ersten Spiel, das ist auch eher so ein Ding, wo du dann im zweiten Spiel erst verstanden hast, okay, ich hätte mal mehr das und das machen müssen, so, ne, und dann ergibt sich vieles automatisch. Auch zum Beispiel die Charakterentwicklung. Also viele denken ja, ich muss jetzt erstmal mal 5 Stunden meinen Charakter entwickeln, damit der erstmal was taugt. Aber eigentlich muss Charakterentwicklung nebenbei passieren. Das heißt, ich muss einfach gucken, welche von den Level 1 Stufen passt am besten so für mich gerade. Da muss ich da kann ich Gegner besiegen auf dem Weg. Dann mache ich das halt, um den Punkt mitzunehmen sozusagen. Aber aktiv Umwege zu gehen, nur um welche Level zu holen, ist zum Beispiel auch ein zeitlicher Faktor, den hast du nicht. Du hast keine Zeit im Spiel sozusagen für dein Team eben. Ne? Und das sind so viele Learnings einfach, die muss man erstmal für sich verinnerlicht haben. Also es ist auf jeden Fall ein komplexeres Spiel, keine Frage. Und ich glaube, es wäre besser gewesen, hätten wir noch mal mehr Leute oder andere Leute über die Regeln hätten gucken lassen. Das war auch ein großes Learning von der ganzen Kampagne für uns gewesen sozusagen. Wir kommen gleich nochmal zu einem anderen Spiel, wo das dann alles eben, ne, wo da die Resultate davon zutage kommen sozusagen. Aber Das Gute ist, es gibt online ein 17-Minuten-Regelvideo, was wirklich das Ding auf den Punkt bringt. Und das bringt es so gut auf den Punkt eigentlich. Das habe selbst ich nicht geschafft. Also, und das heißt, wenn man sich in das Spiel reinarbeitet, dann lohnt es sich einfach, diese 17 Minuten sich auf Englisch einmal rein zu pfeffern, weil man da wirklich dann einfach die Grundprämisse eigentlich ganz gut erklärt bekommt, auch regelfrei manchmal. Und dann kann man im Buch in den Regeln halt nochmal nachschlagen, sozusagen. Das Ding ist, das große Problem, was das Spiel eigentlich hat, ist halt, das Spiel hat 40 Seiten Regeln, aber es sind nicht 40 Seiten Regeln. Und das ist das Problem, dass die Leute immer nur auf die Regelseite, auf die Anzahl der Seiten gucken.
Ja.
Und dann sagen, okay, shit, 40 Seiten schaffe ich nicht. Oder will ich jetzt nicht. Und dann geht's, ne, dann schiebt man es halt nicht oder so. Hätte man das jetzt aufgeteilt in Setup oder keine Ahnung, hätte man jetzt Regeln separat gemacht. Wir haben jetzt heute auch 6 Seiten drin, um die Charaktere zu beschreiben. Das brauchst du nie wieder. Das guckst du dir einmal an und dann weißt du halt, was die Skills sozusagen halt können, ja, und so. Also die stehen ja auch auf den Playerboards drauf, aber wir gehen halt nochmal in den Details, nochmal in den Regeln einfach nochmal drauf ein, aber das sind halt 6 Seiten mehr in den Regeln, ist ja klar. Oder auch die Orte, wir beschreiben halt auf 4, 5, 6 Seiten die Orte, aber die Ortsfunktion steht auch auf dem Board drauf. Das heißt, hättest du diese 11 Seiten weggelassen, wäre es auf 30 gewesen, hätten es wahrscheinlich 500 Leute mehr gespielt, so am Ende des Tages. Also das war auch ein großes Learning gewesen, ja.
Okay, also nee, wir haben es ja, wie gesagt, ne, Patrick, wir haben es ja danach besprochen, wir haben es auch nochmal mit dem Ray besprochen, weil es mich schon auch nochmal interessiert hat, wie das da so ist. Und mir ist schon klar geworden, okay, das ist was man auf jeden Fall nochmal spielen muss. Und das finde ich ja auch immer einen spannenden Ansatz, weil, also klar, so ein komplexes Eurogame kannst du auch nochmal spielen oder solltest vielleicht auch nochmal spielen. Aber das ist, ja, der Vergleich zu Root passt, glaube ich, ganz gut, auch wenn es natürlich ein ganz anderer Kategoriespiel ist, aber das glänzt halt, wenn das alle richtig gut können und so durchschaut haben, so ein Stück weit, und dann auf einer anderen Ebene auf einmal spielen können. Und da wäre jetzt so meine Frage, war das von vornherein Designziel, wo ihr euch aktiv entschieden habt, mit all den Schwierigkeiten, die das ja potenziell auch bringt? Oder ist das so einfach in Anführungszeichen aus Versehen passiert?
Also es ist natürlich trotzdem viel rausgeflogen. Also man sollte jetzt meinen, hey, es ist ein volles Spiel, was kann da noch rausgeflogen sein? Aber Fakt ist, da war noch mehr drin gewesen natürlich. Mhm. Wir haben schon Sachen rausgeballert sozusagen. Aber es ist natürlich auch so, wir haben das ja auch für Experten angesetzt. Das heißt, Battlestar Galactica ist ein relativ einfaches Spiel. Das kannst du auch mit Leuten zocken, die nicht viel zocken zum Beispiel. Und unsere Prämisse war ja gewesen, wir wollten ja so ein Spiel haben, aber für Leute, die viel zocken. Ah, okay. Und dann haben wir uns ja gedacht, okay, ab dem Punkt, wo wir jetzt gerade sind, das ist jetzt eigentlich, wenn man es einmal verstanden hat, das Grundprinzip ist eigentlich nicht so schwer, dann würden das Experten auch hinbekommen. Und davon sind wir zumindest ausgegangen. Die Tatsache, dass halt Leute aber keinen Bock haben, sich durch 40 Seiten Regeln durchzukämpfen, das haben wir nicht auf dem Schirm gehabt zum Beispiel. Also ne, das war sowas, das damit haben wir nicht gerechnet, um echt zu sein. Da hätte man vielleicht einfach dann doch ein bisschen anders vorgehen müssen oder so. Aber das war schon absichtlich gewesen, so wie das jetzt genauso geworden ist. Weil hätten wir ein einfaches Spiel gemacht, was natürlich auch, klar, was man natürlich auch machen kann, dann wäre es ja irgendwie wieder Richtung Battlestar gegangen. Und das wollte ich ja eigentlich nicht, weil es sollte ja eben sozusagen die Leute sein, so wie uns, weil die wir eben viel zocken im Prinzip halt. Genau.
Nee, spannend, weil es ist, ist ja immer so eine Abwägung, ne? Also wie viel Widerspiel Notwendigkeit setzt man dann voraus, und dann je größer die Gruppe dafür sein muss, das erschwert das ja dann auch nochmal, dass sich die gleichen 7, 8 Leute immer wieder zusammenfinden, um das zu zocken. Sehr spannend. Und gut, jetzt hast du ja schon gesagt, da gab es viele Learnings für das nächste Spiel, und das ist das, was ja aktuell auf Kickstarter auch noch zu finanzieren ist. Konnte man Essen ja auch schon anzocken. Was habe ich eigentlich da gemacht, Patrick? Ich habe irgendwas anderes gezockt.
Du hattest keine Lust. Nein, ich weiß es gar nicht, was du gemacht hast.
Ach nee, ich
habe einen Termin gemacht.
Ja, genau. Glaub, ich war bei Fun Tales, nämlich Erklärbär. Deswegen bin ich nicht.
Ah, richtig. Gewesen. Das war das.
Ja. So war das, genau. Ich hatte eine gute Ausrede. So.
Dann ist ja auch
und zwar ging es um Among Cultists. Aber ich habe übrigens bei Fun Tales nicht das Social Deduction Spiel erklärt, sondern das Familienspiel.
Aber das wäre auch kein Problem. Ich habe kein Problem mit Vizekraken.
Also. Ja, das ist auch ein schönes Spiel, das stimmt. Gut, also Among Cultists, so heißt es, euer neuer Titel. Auch wieder ein Brett, was in der Mitte liegt. So, und die erste Frage, die mir aufgepoppt ist, ist ja Among Cultists, und es klingt ja, das, zumindest vom Namen her, wie irgendein Computerspiel, was es vielleicht gibt, was so ähnlich heißt. hast du dich davon inspirieren lassen oder ist das zufällig?
Es ist zu 1000% davon inspiriert. Also sagen wir es mal so. Ne? Also der Hase sitzt auf dem Tisch so. Also es ist auf jeden Fall zu 100% davon inspiriert. Es war ja nun jetzt 2 Jahre Lockdown, so das wissen wir alle. So Covid-19 war ein großes Thema gewesen. Die Leute waren zu Hause und Socializen war ein bisschen schwieriger geworden irgendwie. Und es war einfach das perfekte Spiel der letzten Jahre gewesen. So, weil die Leute haben sich online getroffen, haben in ihren Zehner-Truppen, haben sich angelogen, haben Spaß gemacht, haben sich gebacksteppt eben so. Ne? Und es war einfach genau das Spiel gewesen, was diese Zeit gebraucht hat irgendwie, was glaube ich auch viele Brettspieler wieder ein bisschen zur Konsole gebracht hat oder zum Computer gebracht hat irgendwie und so und auch generell auch viele Videospieler einfach zum Social Action Genre auch ein bisschen gebracht hat und so. Es war einfach genau das richtige Spiel gewesen und es gab einfach unfassbar viele Leute, die halt auf Reddit und so diskutiert haben, hey, sie haben die Sachen ausgedruckt und sie hätten jetzt gerne ein Brettspiel davon, sie wissen aber nicht, wie sie es anstellen können irgendwie so. Also das heißt, da gab es dann 500 oder Tausende von Kommentaren von Leuten, die sich ausgetauscht haben. Und ich habe das verfolgt, also ich fand das sehr spannend. Und es war aber so gewesen, die sind dann nie zu einem Ende gekommen. Also es gab immer 1000 Ideen, aber es hat keine funktioniert, weil das und das und dies und jenes und so. Und da mein Kopf natürlich schon sehr Social Deduction geprägt ist, habe ich mir natürlich auch meine eigenen Gedanken gemacht. Und ich hatte halt eine Idee, wo ich mir dachte, ich find's nicht so schwer. Also ich hätte da schon so einen Punkt, den man machen könnte. Der müsste auch funktionieren. Und ich habe ihn dann aufgeschrieben und ich war halt noch mitten in der Beginning drin gewesen. Das heißt, ich habe es dann einfach liegen lassen sozusagen. Und deswegen hat es einfach ein bisschen gedauert, aber als mein Prozess abgeschlossen ist, das heißt, ich muss jetzt mal designmäßig an dem Spiel machen in the beginning, ab dem Zeitpunkt habe ich mich sofort an das Thema Among Us dran gesetzt. Und der erst wirklich ein TTS gebaut, also wir zocken meistens online mittlerweile halt, weil solche Spiele mit 4, 5, 6, 7, 8 Leuten spielt, du triffst sie ja nicht jeden Tag irgendwie mit so vielen Leuten zu Hause oder so. Es ist einfach sau schwer, das Ganze zu organisieren. Das heißt, online ist super angenehm. Und ich habe das dann über Nacht einfach dann gebaut und der lief sofort gut. Also der war natürlich noch nicht balanced in den ersten Runden, aber das Prinzip hat sofort funktioniert. Also wirklich seit der ersten Partie war da aber ganz klar gewesen, okay, das Ding werden wir machen, so, weil es so gut schon lief irgendwie. Und genau, also es ist komplett Among Us inspiriert. Die große Hürde, die ja immer alle gehabt haben, also die kann ich ja noch mal kurz nennen, das ist wahrscheinlich auch spannend. Und zwar, es ist ja so, bei Among Us, man rennt ja drin durch dieses Raumschiff durch, hat ein paar Aufgaben, die man erfüllen muss in bestimmten Räumen. Und man will sich eigentlich nicht begegnen, weil da kann man ja jemanden umbringen ins Geheim, wenn man böse ist. Das Problem ist natürlich nur, wie willst du das an einem Brettspiel darstellen? Weil wenn wir uns treffen sozusagen und ich dich töte, kannst du ja nicht kommunizieren, dass du tot bist zum Beispiel. Ne? Also erstmal würden das ja alle sehen. Zweitens, wenn du das wüsstest, würden ja alle deinen Gesichtsausdruck sehen oder solche Geschichten eben. Auch bei Mongas können auch die Toten nicht mehr sprechen. Das heißt, man hört sie auch nicht mehr bei Diskussionen und so. Das kannst du natürlich auch nicht machen. Du kannst ja nicht jemanden muten, wenn er am Tisch sitzt irgendwie. Es gibt Spiele, die machen das, ich weiß, aber es ist dauerhaft sowas natürlich ätzend und wie gesagt, ein Blick verrät ja meistens schon, was passiert ist irgendwie. Ja. Das heißt, an der Mechanik ist dann nicht alles sozusagen halt gescheitert bei den anderen. Und wir haben uns halt, ich nenne es mal das Sixth Sense-Phänomen, das haben wir halt eingebaut, denn bei Sixth Sense ist es ja auch so, dass Bruce Willis gar nicht weiß, dass er schon tot ist. Achtung, Spoiler, hätte ich vorher sagen sollen, ne?
Das ist zu spät. Sollten alle gesehen haben.
Brauche ich nicht mehr gucken, perfekt.
Ja, tut mir leid. Aber der Punkt ist ja der, man muss Geistern erstmal sagen, dass sie tot sind. So, ne? Also wer misst sagen den Puls und sagt, shit, ich bin tot. Das gibt's ja gar nicht. Also das heißt, du musst erstmal irgendwie mit dem Kontakt mit diesem Geist sein und ihn dann erstmal klar machen, dass er gar nicht mehr existiert. Und den Punkt haben wir halt ins Spiel einbauen können. Das heißt, manchmal rennen Ermittler rum, ohne zu wissen, dass sie schon umgebracht wurden. Und das ist halt ein sehr, sehr spannender Aspekt sozusagen. Und das ist genau die Kehrtwende gewesen sozusagen, warum wir das Spiel machen konnten und kein anderer.
Ja. Okay. Und der Rest, du rennst durch die Räume, löst Aufgaben und wenn du dich begegnest, dann kann was passieren, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe. Genau. Der ist geblieben. Ihr musstet im Grunde nur diesen Medienbruch da irgendwie hinkriegen, was im Digitalen funktioniert, dass man sich eben verteilt, dank Covid nicht sieht und auch über digitale Mittel miteinander kommuniziert, das irgendwie ins Analoge übertragen. Okay, spannend.
Gibt es denn, wenn wir jetzt bei Among Us gerade sind, da gibt es ja auch tausende verschiedene Rollen inzwischen, die man einnehmen kann. Ich glaube, auf der Messe hatten wir eine, die mit dem Spiel war. Ist das richtig? Ist da jetzt auch mehr dazugekommen tatsächlich, oder?
Natürlich. Also ich meine, wir haben natürlich versucht, so nah dran zu sein wie möglich, ohne dass man jetzt trotzdem sagen würde, okay, Ja, weiß ich nicht. Man kann schon sagen, es ist, wenn jetzt ein anderes Thema aufpacken wird, hättest du Among Us, kann man schon wirklich so sagen im Prinzip. Ne? Gut, dass man ja Themen nicht sozusagen sich schützt. Thema kann man sich schützen lassen, aber Mechanik kann man sich nicht schützen lassen sozusagen. Ne? Das heißt, wir sind da rechtlich sehr abgesichert. Wir haben uns auch wirklich viel Gedanken dazu gemacht, haben mit Anwälten gesprochen zum Thema, ne? Wie weit können wir überhaupt gehen? Also darf man zum Beispiel eine Among Us-Melodie im Hintergrund laufen lassen, all solche Sachen eben, ne? Oder darf das Ganze schon in Among stehen haben? Also gibt viele Sachen, die man berücksichtigen muss und so. Mhm. Das heißt, es ist immer schlau, sich vorher schlau zu machen. Mhm. Und genau, es gibt auf jeden Fall ganz viele Rollen, die im Spiel drin sind. Das heißt, man kann sich das natürlich so komplex machen, wie man möchte. Für die Erstpartie haben wir auch extra eine Erstpartie drin stehen. Das heißt, du wächst immer ohne komplexe Rollen an oder ohne Rollen an sozusagen, so eine Grundversion. Und wenn du die verstanden hast, was in der Regel nur eine Partie dauert, weil es super einfach ist, kannst du danach sofort aufwerten. Das heißt, du bringst neue Rollen ins Spiel. Es gibt dann Rollen, die sind für die Kultisten gut oder Rollen für die Ermittler gut oder eben, vielleicht bringst du noch ein drittes Team rein und solche Geschichten so, ne? Also es gibt da noch sehr, sehr viele Rollen, die da noch reinkommen. Und dann haben wir halt auch noch sozusagen, es gibt da noch zwei extra Expansion, wo du dann andere Maps sozusagen noch zur Verfügung hast. Bei Among Us ist natürlich auch ganz klar, dass du mehr verschiedene Raumschiffe hast oder bist mal auf dem Planeten unterwegs und sowas eben, ne? Und ich finde halt gerade cool, dass du diesen Dungeon Crawler Aspekt wirklich reinbringen kannst in das Social Deduction Genre, weil sind wir wieder beim Thema, was Neues ins Genre bringen. Mhm. Und The Beginning war jetzt ja kein richtiges Social Deduction Spiel, also Social ist das Spiel nicht, also es ist mehr ein Deduction Spiel, dass du willst ermitteln, ne? Aber es ist oft nicht das Verhalten, was dich verrät, sag ich mal, es sind eher deine Handlungen sozusagen, die dich verraten werden. Das ist bei Battlestar Galactica oder bei Nemesis, das sind ja alles als semi-kooperative Spiele gelistet und nicht als Social Deduction Spiele.
Ja.
Wobei immer alle online immer irgendwie behaupten, dass es Social Deduction Spiele sind, aber da gibt's einen schmalen Grat irgendwie zwischen oder Who Goes There und wie sie alle heißen oder The Thing. Das sind eigentlich alles semi-kooperative Spiele, also sind die halt alle gelistet von den Verlagen. Und aber wie gesagt, Among Cultists ist halt ein Social Deduction Spiel von Grund auf. Das heißt, du musst in das Spiel lügen, wenn du böser bist, ne, und zwar knallhart. Und du musst das auch können. Ansonsten ist das einfach auch kein Spiel für dich, weil es ist ein Social Deduction Spiel. Aber trotzdem hast du halt eben auch diese räumliche Komponente dazu. Und die macht halt diesen einen Pluspunkt, finde ich. Weil du hast einen eigenen Zug, du hast deine eigene Entscheidung. Willst du jetzt nach da gehen? Willst du vielleicht die Kamera nutzen? Willst du den Strom wieder anmachen? Willst du lieber in den Raum gehen und einen Spieler prüfen? Du willst lieber ein Vot einleiten, du kannst dann alles selbstständig entscheiden. Das heißt, du hast keinen Alpha-Spieler am Tisch, weil du immer selbstständig für dich selber entscheiden kannst, was ist für dein Team gerade das Beste. Und natürlich weiß keiner, welches Team du bist. Das heißt, alle würden das trotzdem komisch finden, was du da tust. Natürlich, ist ja klar, ne? Mhm. Aber die Grundprämisse ist halt einfach so, dass alle Spieler einfach gleichwertig sind sozusagen. Und das finde ich einfach immer super wichtig. Also man kennt das ja schon von Werwolf, ne? Dann hast du einen, der am lautesten spricht und alle orientieren sich halt an dem oder so. Und das kann halt manchmal auch nach hinten losgehen oder es führt manchmal zu nicht so schönen Spielerlebnissen irgendwie. Oder auch zum Beispiel gibt es da viele zerstörten Spiele, wo nicht alle Spieler gleich involviert sind. Da hast du zum Beispiel, auch Civil Hitler hat das Problem eigentlich, dass immer nur drei Leute sozusagen eigentlich, also ne, oder zwei Spieler eigentlich nur sozusagen zwei Ränge haben und alle anderen gucken eigentlich nur ein bisschen zu, was da gerade passiert. Und das ist halt bei dem Spiel nie so, weil du immer jede Runde deinen Zug und deine Aktion quasi halt hast. Ja, und das ist etwas, was es noch ein bisschen einfach hervorhebt quasi.
Ja, ja. Du hattest vorhin auch was von Musik gesagt. Jetzt hatte ich vorhin noch immer gesehen, dass ihr eine Synchronsprecherin oder sowas hat, Becca Scott, die irgendwie nicht da noch mit eingebracht hat. Inwiefern hat die sich da mit eingebracht?
Ja, Becca Scott ist ja recht bekannt aus dem amerikanischen Bereich, ne? Die macht ja sehr, sehr gute How-to-Play-Videos, unter anderem auch auf Geek & Sundry, was ja, glaube ich, da so ziemlich der größte Kanal ist mit 2 Millionen Followern oder was die da so haben. Und wir haben uns halt diesmal entschieden, dass wir, ja, wir haben ja viele Learnings aus dem Beginning halt gehabt. Das heißt, wir haben uns für uns erst haben wir uns gesagt, okay, wir lassen die Regeln schreiben, aber nicht von uns, sondern wir geben quasi jemand anderem, der das halt professionell macht. Und da sind wir auch sehr, sehr froh, dass wir das gemacht haben. Das heißt, jemand hat uns die Regeln so gut vorbereitet, dass die einfach super geil geworden sind und super verständlich geworden sind. Und der nächste Schritt war gewesen, wir hatten bei The Beginning zum Beispiel damals auch mehrere Sprachen angeboten und hatten gesagt so, hey, wer kann uns bei den Sprachen helfen? Das heißt, wir hatten voll viele Partner, die einzeln uns geholfen haben oder hätten können. Problem war aber gewesen, die haben nicht alle abgeliefert. Das heißt, manche haben ewig gebraucht, manche haben sich nicht mehr gemeldet und solche Geschichten. Und das heißt, wir kamen total in Verzug, was total ärgerlich ist, weil wir konnten ja nichts dafür. Weil unsere Partner, du denkst dir halt 3 Monate lang, okay, der wird jetzt bald fertig sein. Und am Ende stellt sich heraus, der Typ meldet sich nicht mehr und kommt nie wieder. So, das ist einfach super schade irgendwie. Das heißt, wenn Leute nicht das tun, was sie eigentlich tun wollten oder sollten, sage ich jetzt mal. Und das heißt, wir haben dann die Regel halt alle outgesourced und zwar einen Partner, der Natives auf der ganzen Welt hat, ein ganzes Team sozusagen, überall in jedem Land und der einfach alle Sprachen für uns gemacht hat. Also wirklich ein Traum sozusagen von der Zusammenarbeit. Und da sind wir auch mega happy. Und dann haben wir so gedacht, das haben wir schon so geil, dass wir die Regeln so gut gehabt haben, weil wir haben sie in allen Sprachen und wir haben sie halt outgesourced. Das ist so, sind so gut geworden. Jetzt wollten wir noch das perfekte How to Play haben. Und dann haben wir uns halt gesagt, okay, komm, jetzt kaufen wir uns bei der Good Times Society ein. So heißt der die Firma von Becker's Gott quasi. Und die machen halt sehr, sehr professionelle How to Play Videos, wo die einfach in 10, 15 Minuten einfach ganz kurz das Spiel erklären, Setup erklären, Spielregeln erklären und dann kannst du anfangen, so im Prinzip. Und das haben wir quasi gemacht und dann hat sich währenddessen halt einfach auch ergeben, dass sie das Spiel super gut finden. Und dann haben wir einfach mal dreist angefragt, wie es denn aussieht, Richtung Voice-Over für Nachtphase, weil man kennt das ja, wenn du am Anfang eine schöne, stimmige Nachtphase hast, da alle machen die Augen zu, ne, dann hast du, im Hintergrund hörst du dann irgendwie das alte Holz knarren und so und dann hast du irgendeinen alten Kultisten, der dir irgendwie, ne, einen vorgaukelt, ja, Kultisten, mach doch Augen auf und so. Und das ist natürlich super atmosphärisch und angenehm. Und wenn du das Spiel so anfängst, und dann hast du noch Becker Scott, die dann eben, ne, diesen Regelteil quasi übernimmt. Ja, wir sind super happy auf jeden Fall, dass das alles so geklappt hat. Das war natürlich auch alles, es ist alles immer ein bisschen Glückssache, dass es alles dann überhaupt so funktioniert, wie man sich das vorstellt und so. Und das ist auch ein langer Prozess. Also wir haben wirklich vor, ich glaube, vor einem Dreivierteljahr ist das schon in die Wege geleitet worden, alles sozusagen und so, ne? Also, dass man, als Bäcker siehst du ja immer nur, was gerade passiert. Mhm. Aber dass 90 bis, ich würde sagen, bis 96, 97% vor der Kampagne einfach so viel, siehst du einfach quasi nicht, was da einfach so passiert. Und das war einfach nur einer von diesen Teilen sozusagen. Und wir sind super happy, dass wir sie an Bord hatten sozusagen. Und anhand der Tatsache, dass sie das Regelvideo perfekt gemacht haben, sagt uns natürlich auch, dass die Regeln funktionieren sozusagen. Das heißt, man kann die Regeln also offenbar nachvollziehen. Es ist nicht zu lang. Ja. So, es sind keine 40 Seiten dieses Mal. Und du brauchst nur ein 13-Minuten-Video, um sie zu verstehen quasi. Ja.
Soll das dann auch in anderen Sprachen gemacht werden oder bleibt es dann quasi auf Englisch?
Also wir wollen natürlich noch eine deutsche Version machen. Ich meine, als Deutscher will man natürlich auch dann immer eine deutsche Version natürlich davon hören, das ist ganz klar.
Deswegen frage ich.
Ja, das habe ich mir schon gedacht. Das Ding ist natürlich, man muss natürlich jetzt gucken, welche Sprecher passen gut. Also ich will nicht sagen, dass wir unendlich Budget haben oder sowas. Ich werde jetzt vielleicht nicht einen neuen Kratos oder sowas, ne, so ins Boot holen oder sowas. Das ist vielleicht jetzt nicht da drin irgendwie, weiß ich nicht. Aber ich will zumindest sagen, man muss einfach mal gucken, was einfach sich gut passt oder was auch einfach vielleicht auch einen coolen Wiedererkennungswert hat. Also wir haben es noch nicht festgelegt, aber wir haben jetzt sehr, sehr viele Vorschläge schon geschickt bekommen von der Community. Wir haben auch gefragt, aktiv natürlich. Und wir müssen es einfach nach der Kampagne, weil vorher schaffen wir das natürlich nicht. Wenn wir nach der Kampagne wieder ein bisschen Luft zu atmen haben, dann werden wir es mal durch all diese coolen Stimmen durcharbeiten. Und das macht immer mega viel Spaß, wie ich finde. Also von daher, ich habe auch schon voll Bock darauf, mir sich dann, ne, abends mit Kopfhörern einfach eine düstere Stimme nach der anderen reinzuwandern. Das wird, glaube ich, super. Einfach mal gucken, was am besten passt im Prinzip. Und, ja, und andere Sprachen haben wir auch noch geplant, aber da bringen wir noch was in der Kampagne etwas dazu, weil dann da wollen wir noch ein bisschen, brauchen wir noch ein bisschen mehr Support von manchen Sprachen. Weil wenn man nur 30 Unterstützer von einem Land hat, macht es halt auch wenig Sinn, in diesem Land natürlich dann eine ganze Nachtphase irgendwie einsprechen zu lassen oder sowas. Ja. Ne? Also muss man da noch ein bisschen mehr einfach in manchen Ländern erreichen. Aber da sorgen wir noch für.
Sehr gut. Ist das Regelvideo dann auch auf Deutsch geben? Habt ihr dann auch einen Partner noch, den ihr euch sucht?
Also das Gute ist, wir haben, also ich würde gefühlt sagen, es gibt aktuell 5 Let's Play Videos, 5 How-to-Play-Videos in Deutsch, würde ich gerade sagen, aktuell. Das heißt, man kann sich gerade schon in 20 Minuten ungefähr in Deutsch auch schon angucken. Nichtsdestotrotz glaube ich auch, wenn das Spiel rauskommen wird, dass es dann nochmal ein, zwei auf jeden Fall oder noch einige dazu kommen werden, mit Sicherheit, weil das Spiel jetzt auch einfach relativ schnell erklärt ist. Ich glaube, das ist auch ein dankbares Erklärvideo, weil es einfach jetzt von den Regeln her nicht so schwierig ist oder so. Also bei The Beginning musst du dich einfach reinarbeiten und dir überlegen, was ist der richtige Zeitpunkt, wann erkläre ich kämpfen? Erkläre ich das, wenn ich eine Aktion habe? Oder erkläre ich das, wenn ich Gegner erkläre und solche Geschichten eben so, ne? Aber Among Kaltes ist halt vom Grundkonzept her so einfach und so einfach strukturiert, dass ich glaube, dass da wird es sehr viele Videos, glaube ich, geben, ja.
Okay, also da war es einfach von eurer Seite aus wichtig, ihr macht eins, was ihr im Vorfeld auch für die Kampagne schon habt, was einfach sehr, sehr gut ist und der Rest wird sich dann ergeben.
Genau.
Ja, Let's Plays hattest du ja gerade schon erwähnt. Und ihr wart jetzt bei Rocket Beans, konnte man ja sogar ein Let's Play gucken, was ja ein relativ bekannter Kanal ist, sage ich mal. Der Patrick hatte mir den Link geschickt und ja, das ist ja auch echt gut aufgemacht gewesen da bei denen. Seid ihr da aktiv auf die zugegangen oder war das so ein Zufallstreffer auch? Wie kommt so eine Kooperation zustande?
Ja, also es ist schon krass, was sich manchmal ergibt irgendwie. Also wir waren jetzt bei Metal.de, gab es einen Artikel, es gab bei der GamePro gab es einen Artikel irgendwie, so wo du denkst, okay, ich habe früher diese Zeitung gekauft, als ich noch klein war irgendwie so, ne? Und jetzt, weiß ich nicht, jetzt berichten die über dein Spiel, das ist schon krass. Und bei Rocket Beans ist es quasi ein bisschen ähnlich, weil ich bin ja mittlerweile 38 und seit ich Schüler bin, also ich glaube mit 14 oder so, habe ich früher auf NBC, glaube ich, Giga geguckt. Das heißt, die Anfänge von Rocket Beans, ne? Die haben ja lange Entwicklung gemacht bei MTV und so weiter, ne? Und ich habe das halt immer konsumiert, also wirklich immer, mein ganzes Leben lang eigentlich schon. Und ja, das heißt, für uns war es irgendwie klar, dass wenn wir ein Let's Play hinbekommen, ein deutsches, dann hätten wir super gerne Rocket Beans am Start, weil wir einfach wissen, die haben ihre Brettspielecke. Wir wissen natürlich auch, dass die nicht diese komplexesten Spiele machen. Das heißt, zum Beispiel, wir wussten auch damals, in The Beginning kannst du da nicht bringen. Das wäre natürlich Quatsch. Also, es geht ja bei sowas auch nur ums Entertainment. Ob da jetzt alle Regeln richtig sind, ist völlig egal. Weißt, es geht darum, dass du siehst, die Leute haben Spaß und die haben eine gute Zeit. Und das willst du ja auch vermitteln, sozusagen. Ja. Und ich glaube, wenn du das möchtest, bist du bei Rocket Beans, glaube ich, sehr, sehr gut aufgehoben. Und wie eben als alte Boden haben wir es einfach versucht. Wir haben einfach mal angeschrieben, sozusagen, natürlich. Wir hatten natürlich auch das große Glück, wir waren schon mal mit unserem Kartenspiel auch bei denen gewesen. Also das wurde auch schon gespielt bei Rocket Beans. War aber so, das war nur damals, also da war der YouTube-Kanal noch ganz neu gewesen. Und das wurde dann damals nur auf dem Twitch-Sender quasi gezeigt. Wurde dann nicht mehr auf YouTube hochgeladen. Das ist ein bisschen schade gewesen, aber es war lange Zeit das meistgeklickte Twitch-Video von denen. Das ist natürlich seit Jahren jetzt auch schon nicht mehr so, aber wir hatten halt schon mal Kontakt gehabt in diese Richtung. Und ich war dann auch in Hamburg gewesen, ich habe die besucht und so, wir haben das alles durchgesprochen und durchgetaktet und so. Also es war super cool gewesen, wir haben uns mega gefreut, dass es also geklappt hat eben, ne? Und wir haben auch die Boards angepasst, das heißt, die haben alle sich selber gespielt auf dem Spielbrett und so weiter, was ich auch ganz witzig finde irgendwie. Das geht ja im Spiel übrigens auch. Jeder, der dem großen Pledge drin ist, der kriegt ja so eine Partybox oben drauf, also das heißt Your Party in the Game Add-on. Und hast du dann 8 Blanko-Charaktere, wo du dich selber reinbringen kannst und deine Freunde oder deine Familie oder wenn du einen Geburtstag machst oder sowas, weißt du? Das heißt, jeder spielt sich selbst sozusagen. Und ich finde es einfach total, es bringt auch eine persönliche Ebene mit rein, weil wenn du dann da bist und du deine Mutter umbringst oder sowas, weißt du, ne, das fühlt sich anders an, glaube ich. Ich glaube, das ist, oder du kannst ja auch, du musst ja nicht deine Familie reinbringen, du kannst ja auch Disney-Charaktere benutzen, du kannst auch mit Winnie Pooh rumlaufen oder du kannst Among Us-Charaktere benutzen, du kannst ja machen, was du willst im Prinzip so, ne? Also ich finde halt ganz geil, dass es halt möglich ist im Prinzip. Und die Idee ist auch nicht von uns, die hat uns über Nacht jemand auf der Essen Spiel, hat mir die jemand auf Facebook geschrieben. Also wir haben ja eine sehr, sehr starke Crowd und die auch unsere Spiele sehr, sehr gerne feiert. Und einer hat mir mitten in der Nacht geschrieben, ey, mir ist noch was eingefallen, ihr müsst unbedingt sowas machen, dass man sich selber ran kann. Und dann ist diese Idee aus dem Nichts geboren quasi halt. Ne? Also ist schon mal cool, wie sowas einfach immer fügt alles.
Ja, sehr spannend. Ich weiß gar nicht, ob wir es schon gesagt haben, Patrick, aber die Kampagne ist ja erfolgreich gelaufen. Also sie läuft noch.
Sie läuft noch, sehr erfolgreich.
Aber sie ist sehr erfolgreich gestartet. Nach 12 Minuten wart ihr durch, ne, und konntet einmal durchatmen und dann also wir kommen ja nachher noch dazu, du betreust ja auch Kickstarter-Kampagnen, jetzt hast du dich selber wieder betreut und das auch wieder sehr erfolgreich. Wie kann man sich das so vorstellen? Also du hast ja eben schon gesagt, es ist ganz, ganz viel Vorarbeit, ne? Langer, langer Vorlauf, bis die Kampagne startet, damit da alles schon fertig ist. Und wie ist das dann weiter strukturiert? Also wann werden irgendwelche Stretch Goals freigeschaltet? Sind noch Ideen jetzt auch gekommen, wo ihr gesagt habt, da wird auf einmal so viel, sind so viel Bäcker am Start, da können wir Dinge tun, von denen haben wir vorher nur geträumt, das können wir jetzt umsetzen. Wie viel ist schon in Schubladen? Sowas wäre spannend zu hören.
Ja, das Lustige ist ja, also wie gesagt, das meiste ist ja schon super lange her wieder für mich, also auch für mich jetzt. Das heißt zum Beispiel, wann wir die Stretch Goals definiert haben, das ist für mich irgendwie schon 3 Monate her irgendwie. Das heißt, ich muss jeden Tag aufs Neue gucken, was passiert heute eigentlich so. Also ganz einfach, weil das einfach schon wieder so aus meinem Radar einfach draußen
ist. Aber das heißt, das ist wirklich so weit im Vorfeld, also 3 Monate vorher habt ihr euch hingesetzt und überlegt, okay, was sind die Stretch Goals?
Also man muss das halt machen, weil das Ding ist natürlich, du hast ja auch Produktionspreise und aktuell ist zum Beispiel auch so, die Produktionspreise halten auch aktuell, ich glaube, sind es 2 bis 4 Wochen aktuell, glaube ich, nur, weil die Materialpreise sich so stark verändern. Das heißt, du kannst jetzt nicht eine Anfrage stellen und dann machst du 5 Monate nichts und dann hoffst du, dass das noch so ist. Das ist unwahrscheinlich, sondern es ist eher so, dass die Sachen natürlich teurer werden irgendwie. Das war bis damals aber in der Beginning auch so. Wir sind während der Kampagne sind die Sachen 10% teurer geworden, einfach mal eben so. Ne? Das ist natürlich brutal. Und dann hast du noch ganz von Containerpreisen abgesehen. Wir haben ja 5 Container gebraucht damals und hatten die mit 2.000 das Stück kalkuliert, mussten 17.000 pro Stück bezahlen zu dem Zeitpunkt für The Beginning. Haben wir ja auch getan, ohne nochmal Geld irgendwie nur von den Bäckern zu holen oder sowas. So, ne? Also das ist schon, Kalkulation ist was sehr, sehr Wichtiges. Da kann man sich echt sein Grab mit schaufeln, wenn man das nicht alles ordentlich macht. Und deswegen ist es natürlich auch wichtig, dass wir vorher schon definieren, okay, wo geht diese Reise hin? Was ist das Maximum, was man im Spiel rausholen kann? Und egal, wie hoch das Ding geht, aber irgendwo ist auch Schluss sozusagen so, ne? Und du kannst ja auch nicht auf alles hören. Also zum Beispiel Bäcker haben ja viele Wünsche und haben immer viele Ideen und so, was auch toll ist. Aber du musst auch einfach gucken, was passt zu deinem Spiel, was passt in dein deinen Preis rein, weil das Spiel, du hast ja auch schon vordefiniert, was wird das Ding im Laden kosten, was kannst du sozusagen dem Händler für einen Preis anbieten und sowas. Das ist ja, das weißt du vorher ja alles schon, wenn du gut vorbereitet bist. Und ich kann da nicht einfach noch plötzlich irgendwie Goldbarren reinlegen, sozusagen, weil die Bäcker das halt gerade fordern oder so. Und das ist immer eine gute Idee, einen Goldbarren drin zu haben. Aber es bringt mir ja nichts, wenn dann mein Produktionspreis kaputt ist oder so halt. Ne? Also man muss immer schon so einen guten Mittelweg finden, einfach wo man einfach selber sagt, okay, das Value passt halt so auch zu dem Preis. Ja, das ist ja immer das Problem. Immer wenn Leute was kaufen, oft guckt man ja nicht darauf, dass du das Spiel 50.000 Stunden spielen kannst. Viele gucken auch einfach nur, was an Material ist da drin. Reicht mir das? Mhm. Und ich persönlich finde es immer ein bisschen schade, muss ich sagen, aber ich fand es natürlich auch nachvollziehen, wenn ich ein Spiel kaufe, möchte ich auch immer gerne so viel wie möglich bekommen oder so hochwertig wie möglich. Aber am Ende des Tages muss man natürlich auch gucken, wenn ich jetzt ein einfaches Spiel habe, das kostet mir jetzt 10 Euro, aber ich kann das jetzt 50 Stunden spielen und dann immer wieder macht das Spaß, hey, ist doch egal, oder? Dann ist es halt ein gutes Kartenspiel irgendwie. Ich meine, ja, also von daher, also materialmäßig, ich finde, das ist ein Spiel, das ist ein wichtiger Aspekt. Ich finde, das ist ein Spiel, wo man gar nicht so in die Richtung mit Acryl und all so ein Zeugs gehen kann, weil wir sind ja beim Lovecraft-Thema, das heißt, wir sind ja Ermittler und wir wollen nichts Böses erwacht hier, nichts Großes, Altes und so. Und ganz ehrlich, in einem Lovecraft-Spiel brauche ich kein Plastik. Ich finde, es ist viel cooler, wenn man hier mit Holz oder mit Cardboard arbeitet, was zum Thema passt irgendwie. Weißt du, man ist in dieser alten Villa unterwegs irgendwie, überall, alles ist aus Holz eigentlich und so. Warum soll ich dann plötzlich alle Material mit Plastik damit reinsetzen oder auch Miniaturen machen? Fühlen sich einfach nicht gut an. Dann brauche ich nämlich eine lebende und eine Geistvariante von jedem Charakter, weil die Charaktere können ja auch sterben im Spiel. Übrigens kein Player-Elimination im Spiel, das heißt, als Geist kann man weiter im Spiel weiterarbeiten, also ein wichtiger Aspekt. Und es würde sich einfach nicht gut anfühlen. Dann musst du mitten im Spiel dann deine Miniatur austauschen von Leben auf Geist oder sowas. Das fühlt sich nicht gut an irgendwie. Und zum Beispiel, wir haben ja aktuell solche riesigen Holzpucks. Also ich nenne die immer so wie beim Eishockey, weißt du? Die Dinger, den kannst du wahrscheinlich auch Hockey spielen gehen, so groß sind die. Und die sind auch gerade geil deswegen, weil die siehst du halt mega gut auf dem Tisch. Die sind halt locker, ich glaube, 3 Zentimeter hoch oder sowas. Und die sind halt so hoch, dass du, wenn du mit 8 Leuten am Tisch sitzt, und du sitzt meistens mit 8 Leuten am Tisch, sitzt du meistens nicht so gut, ja, du kannst trotzdem genau sehen, wo sind die Charaktere und wo willst du nicht hingehen, weil du willst ja keinen treffen, so, ne?
Ja.
Und dann ist es mir lieber, dass die Leute dann später verstecken, das ist ein gutes Zeug, was sie da genommen haben, dieses Holz, weil es hat einen Sinn für das Spiel, anstatt, dass ich jetzt Miniaturen reinmache, nur weil 5 Leute da geschrien haben, sozusagen. Also,
ja. Ja, wenn wir da schon bei sind, dann ist ja, also das Kickstarter-Ding ist ja beliebig absurd, was man da findet. Wir kommen ja gleich nochmal genau darauf, dein Business noch mit anderen Kampagnen unterstützen. Die waren ja auch schon bei uns im Interview, einmal die Jungs von Axon Protocol und die von Nanolith. Und jetzt einmal ein kaltes hat es auch wieder so, die Menge an Pledges ist ja überschaubar. Ist das was du einfach gelernt hast oder wo du sagst, das findest du einfach wichtig, dass das nicht irgendwie unterschiedlichste Pakete gibt und wie findest du da so einen Sweet Spot?
Also es ist natürlich auch alles im Endeffekt natürlich Marketing, weil umso komplizierter das Ganze wird, umso mehr Leute verlierst du einfach bei dem Ganzen. Mhm. Du musst dir ein bisschen so vorstellen, wie wenn du ein neues Internet brauchst. Ne? Du gehst auf so eine Internetseite von, keine Ahnung, T-Mobile oder irgendwie sowas oder was weiß ich was. Und dann hast du meistens immer so 3 Angebote. Dann hast du immer so ein Billo-Angebot, das wirst du niemals kaufen. Dann hast du eins in der Mitte, da steht dann unser Top-Seller am besten. Ne?
Ja.
Und dann hast du noch einen dritten, der ist ein bisschen teurer irgendwie. Und dann die meisten kaufen natürlich den Top-Seller. Das möchten die ja auch. Die schreiben das ja dahin, weil die möchten, dass du den kaufst, sozusagen. Ja. Ne? Und wenn du natürlich noch ein bisschen doofer bist, kaufst den teureren eben. Da freuen die sich auch. Ist auch in Ordnung für die, sozusagen. Aber es ist eine einfache Struktur dahinter. Wenn ich aber 50 Pledges anbiete und sage, hey, willst du den Deluxe oder den Deluxe 2 oder willst du den Gameplay All-In oder den Gameplay All-In 2, ab dann fängt es schon an, dass Leute überlegen müssen, shit, was will ich überhaupt? Was brauche ich überhaupt? Was ist relevant für mich? Und umso länger es dauert, dass Leute plätschen, umso mehr verlierst du sie sozusagen. Das heißt, ein Kaufreiz, den musst du ja erstmal entwickeln. Und wenn du eine gute Kampagne baust, schaffst du das halt so in 5-mal Scrollen, so einen Kaufreiz zu entwickeln, weil du zeigst den Leuten eben, was sie sehen möchten, diese hübsche Artworks, die Grundprämisse vom Spiel sozusagen eben so, ne? Und wenn du dann aber die Leute in den Pledges verlierst, weil die zu unübersichtlich sind oder dann sie sagen, boah, ich steig gerade nicht durch, guck ich mir heute Abend nochmal an oder so, wäre es halt einfach nicht so smart. Das heißt, meine Prämisse ist eigentlich immer, dass man sehr, sehr einfach halten muss. Damit auch es ist nicht böse gemeint, aber man muss auch den dümmsten Menschen sozusagen die Option geben, dass er weiß, versteht hier, was gerade passiert sozusagen halt. Und das ist halt eigentlich so die Grundprämisse von dem Ganzen. Also natürlich gibt es viele, die es auch anders machen. Es gibt auch andere Wege, die man natürlich da einschlagen kann. Aber es kommt natürlich auch immer aufs Produkt natürlich drauf an. So, ne? Also es gibt Produkte, die geben das halt her, dass man mehr Patches vielleicht macht. Auch gerade im Technikbereich gibt es da viele Sachen. Aber gerade bei Brettspielen muss man jetzt auch nicht so hart ausharten. Und ich bin großer Fan davon, dass man nicht jeden Tag was Neues für Geld reinballert. Das heißt, das ist dieses Stufenprinzip. Das heißt, jeden Tag gibst du 10 Euro mehr aus, 10 Euro mehr aus. Und irgendwann bist du bei dem Preis, den die Leute von dir haben möchten, sozusagen, so, ne? Mhm. Also ein bisschen das Simon-Prinzip vielleicht. Und, meine Prämisse ist eigentlich viel mehr, du kannst jederzeit entscheiden, natürlich, wie viel Geld du reinbegibst. Aber das war's. Mehr ändert sich quasi nichts. Das Value wird trotzdem noch besser, ne? Das werden ja Sachen freigeschaltet und du kriegst trotzdem noch neue Sachen rein und so. Aber der Betrag wird sich halt dafür nicht mehr ändern. Ich bin eigentlich großer Fan davon. Ich mag das sehr, sehr gerne, dass es dann so geradlinig ist.
Ja, und wie du schon sagst, das ist ja auch sicherlich abhängig so vom Produkt, also Miniaturenspieler, das ist gerade bei Simon hat es gerade genannt, neigen ja dazu, noch Miniaturen mehr reinzuballern und wenn man das weglässt, vielleicht auch einfach auch aus einer bewussten Entscheidung, fällt diese Komplexität dann ja auch schon mal weg und es ist gar nicht so erschlagend. Patrick, hast du noch Sachen zu der aktuellen Kampagne, zu Among Cultists?
Ich weiß nicht, ob es mit Among Cultists zu tun hat, aber ich habe noch gesehen, dass ihr ja auch eine Kooperation irgendwie mit Lucky Duck oder so habt. Sind die auch irgendwie damit noch drin oder funktioniert das alles nur von den veröffentlichten Spielen? Wie sind die damit drin?
Also wir hatten mal eine Kooperation mit Lucky Duck gehabt. Die haben halt unser Kartenspiel sozusagen auch in Frankreich und so mit vermarktet und so oder in den Ländern, wo sie halt tätig sind. Aber unser Kartenspiel ist ja mittlerweile out of print seit ein paar Jahren. Also das ist auch so ein Ding, also wenn wir mehr Leute werden, wir sind ja nur 3,5 Leute so, also wir machen das ja nebenberuflich, muss man nochmal ganz klar sagen. Wir machen das nicht hauptberuflich. Und wenn wir das hauptberuflich machen würden, dann würde es dieses Kartenspiel natürlich auch schon lange wieder geben und man könnte es wieder kaufen, denn wir kriegen jeden Tag Händler an Fragen. Das ist sehr ärgerlich, dass wir immer ablehnen müssen und so. Aber es ist halt nicht mehr da sozusagen. Aber ja, wir haben halt nur die Ressourcen sozusagen, immer am aktuellen Projekt zu arbeiten, aber nicht, um noch zurückzugucken oder was Altes nochmal neu aufzulegen und so weiter. Dafür reichen unsere Ressourcen einfach so nicht aus, wie wir sie halt haben. Ne? Wir machen immer damit mit vollem Feuer das, was wir aktuell halt haben, ballern das halt raus und wenn das aber leer ist, dann muss man einfach gucken, ne? Macht man da weiter oder geht man eben zum nächsten Projekt rüber sozusagen halt. Ja. Und unser Kartenspiel ist leider schon sehr, sehr lange her. Und wir wollen damit was machen, also da wird nochmal was mit passieren, aber ist halt wieder ein zeitiges Problem einfach. Also das wird einfach noch dauern sozusagen, weil wir die Ressourcen einfach nicht übrig haben.
Ja, ja. Jetzt hast du gesagt, guckt nicht nach hinten, ihr guckt quasi erstmal nur nach vorne. Jetzt interessiert mich natürlich noch ganz brennend, guckt ihr schon gerade jetzt, wo der Kickstarter eigentlich schon durch ist, nach vorne? Kommt da tatsächlich schon was, sind schon die nächsten Ideen am Schreiben, wieder Social Deduction oder?
Oder das Fantasy-Spiel mit deinem Buch.
Ja, genau.
Ja, das müsste auf jeden Fall passieren. Das Problem ist natürlich, und da habe ich auch riesen Respekt vor, wenn man plötzlich 500 Seiten hat und du brauchst die in Englisch oder so, ne? Und ja, dann musst du 500 Seiten lektorieren lassen. Boah, was das kostet, will ich gar nicht wissen. Also ich glaube, das ist eine Idee, die in meinem Kopf klingt die noch viel besser, als sie dann in Wirklichkeit wahrscheinlich wäre oder so. Aber wer weiß was. Vielleicht wird es doch einfach irgendwann einfach ein Buch in Deutschland. Punkt. So, ne?
Da ist natürlich auch die Frage, willst du 500 Seiten für ein Brettspiel nutzen? Ne? Ob du das nicht abspeckst dann irgendwie.
Genau. Absolut, hast du völlig recht. Aber auch das ist natürlich wieder ein Riesenprozess, weil wenn du dann dir selber eine Story zusammengelegt hast und dann denkst du, boah, jetzt musst du gucken, was du davon wieder rauskickst irgendwie. Dabei brauchst du das alles irgendwie für Charakteraufbau und solche Geschichten. So, ne? Du hast ja auch so eine Heldenreise und so. Ja. Und das ist natürlich schwierig.
Muss ja spielen lassen, die Reise.
Ja, hast du recht, aber ich habe einfach super viel Respekt vor dem Prozess, der da dafür anstehen würde. Ja, ich glaube, ich drücke mich auch absichtlich davor und drücke mich eher in andere Projekte rein, glaube ich, damit ich mich damit nicht auseinandersetzen muss.
Nicht das Schlechteste. Gibt es halt noch ein Brettspiel von euch?
Muss man so sehen, ne? Genau. Nee, was ich eigentlich am liebsten hätte, ist einfach, also das Ding ist ja, ne, wir haben ja jetzt dieses Among Cultists und das hat halt ein bisschen so verschiedene Maps, das ist halt super cooles, weil die sich alle anders anfühlen und das ist halt, keine Ahnung, bei der einen bist du halt in so einer dunklen Mine unterwegs mit Drehtüren und Fahrstühlen, bei der anderen hast du plötzlich bist auf 5 Inseln, wo dann der Strom unterschiedlich ausfallen kann, also auf verschiedenen Inseln oder wo du mit Booten fahren kannst und solche Geschichten. Das heißt, die Maps fühlen sich alle richtig cool anders an, was ich richtig gut finde. Und ich hätte mega Bock, nochmal so eine Art Season 2 zu machen. Das heißt, dass man einfach nochmal neu, es gibt so coole Ideen für Maps, für dieses Genre. Du kannst im Dschungel unterwegs sein oder in Ägypten, in irgendwelchen Pyramiden oder sowas, ne? Oder Area 51, keine Ahnung. Du kannst so viele coole Sachen, kannst du da noch ausschöpfen irgendwie. Ich hätte mega Bock, einfach noch da weiterzumachen, gerade weil wir jetzt auch so herausgefunden haben, wie unsere Maps funktionieren halt. Wir wissen genau, wie die strukturiert sein müssen. Ne? Wir müssen eben nur immer ein paar neue Mechaniken dazu einfallen lassen. Aber das macht halt super viel Laune. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn wir Ende dieses Jahres dann die Leute unser Spiel spielen, ab September besser gesagt, dass die Leute dann irgendwann schon schreien werden, hey, dass sie neue Maps haben wollen. Und das hoffe ich natürlich auch, weil das wäre eigentlich so das Beste, worauf ich gerade Bock habe. Was natürlich aber auch noch im Raum steht, wir hätten natürlich auch gar kein Problem damit, ein richtiges Among Us Brettspiel zu machen. Das heißt, mit der Lizenz drauf. Das war bisher halt aus vielen Gründen nicht möglich gewesen, aber es ist immer noch im Raum, dass das passieren könnte. Und das heißt, das würde ja auch nochmal mit sich bringen, dass man dann andere Maps hätte, weil das müsste dann ja auf die Maps der Among Us Maps natürlich angepasst werden, ja. Also solche Sachen und so, ne? Aber Lizenzsachen sind immer sehr langjährig oder langlebige Sachen. Das heißt, das ist nicht von heute auf morgen entschieden und all solche Geschichten. Das heißt, mal gucken, wann sich sowas überhaupt, ne, ergeben könnte. Aber wir sind dran, sagen wir es mal so.
Also die Ideen scheinen euch auf jeden Fall nicht auszugehen, ne? Dann bleibt unterhaltsam bei euch. Ja, prima, dann haben wir noch irgendwas vergessen, Stefan, bevor wir zu dem nächsten spannenden Thema übergehen.
Nee, ich würde es eigentlich gerade tatsächlich sagen, und unsere Historie ist ja auch nicht super lang. Wir sind ja nur ein kleiner Verlag, so, ne, und wir machen alle zwei Jahre unsere Crowdfunding-Ding sozusagen, ja. Halt. Das ist das, was wir schaffen. Das ist so das Pensum, wo wir einfach wissen, okay, wenn wir das so machen, können wir immer 100% Liebe reinstecken. Das heißt, dass viele Leute werden sehen, dass die Kampagne ist gut, dass man ist gut vorbereitet, man kriegt geile Updates irgendwie so, ne? Man kriegt alles irgendwie on point irgendwie, also man kriegt auch irgendwie, keine Ahnung, nicht viel Hate oder sowas ab, weil die Leute an sich eigentlich zufrieden sind mit dem, was da passiert. Und das ist einfach das Pensum, was wir aktuell einfach machen können, sozusagen. Und deswegen machen wir es ja auch so. Also ja. Von daher, nee, ich glaube, das war eigentlich alles.
Ja, cool. Also der nächste spannende oder vielleicht auch der letzte spannende Punkt für heute ist ja, wir hatten es ja schon ein paar Mal gesagt, du unterstützt oder ihr unterstützt andere Crowdfunding-Kampagnen mit Blueprints, ne? So heißt das, ja. Mhm. Wie bist du darauf gekommen? Ist das schon vor Human Management gewesen? Habt ihr das da festgestellt? Das liegt euch einfach gut und ihr wollt das gerne weitergeben als Dienstleistung?
Also erstmal, ich mache es alleine. Also dazu, die anderen haben ja auch ihre Hauptjobs, aber haben halt mit Blueprints quasi nichts am Hut sozusagen. Und bei mir ist es halt so, die erste Kampagne war 2017 gewesen, das habe ich alleine gemacht. Das heißt, ich habe die Kampagne gebaut, das Video geschnitten und alles. Ich habe sogar das Design vom Spiel gemacht, habe dann aber während der Kampagne gemerkt, okay, ich kann das gar nicht. Und habe dann zum Glück jemanden gefunden, der das dann sehr, sehr gut gemacht hat. 2017 war es aber schon damals ein guter Erfolg gewesen und die nachfolgenden Kampagnen ja auch alle. Und seit 2017 ist es halt so, dass ich jeden Tag schreiben mir Leute, hey, wie geht das nochmal oder wie hast du das gemacht? Wie geht dies und das? Also ich kriege jeden Tag, fragt mich irgendein Designer oder irgendjemand, der auf Crowdfunding gehen möchte, irgendeine Frage. Und jeden Tag beantworte ich irgendwo, also diese eine Frage sozusagen. Und ich habe das 3-4 Jahre jetzt mitgemacht irgendwie und diese Fragen beantwortet und habe mir jetzt irgendwann gesagt, okay komm, ich kann nicht mehr. Ich mache jetzt eine Facebook-Gruppe auf, wo sich einfach alle Autoren reinsetzen können und sich die Fragen gegenseitig beantworten können. Das heißt, sie müssen mir nicht mehr die Fragen stellen, oder? Ja. Die Idee war eigentlich ganz gut gewesen, finde ich. Hat aber nicht funktioniert, weil ich trotzdem noch diese Fragen bekomme, jeden Tag.
Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn das super funktioniert hätte.
Ja, man sollte meinen, ich meine, da sind 500 Leute drin. Ich meine, 500 Leute aus Deutschland, die Brettspiele machen und die offenbar irgendwie mit Crowdfunding sozusagen in Berührung kommen möchten damit. Also die Leute sind schon da. Also es gibt diese Community, sage ich jetzt mal. Aber trotzdem ist eine Facebook-Gruppe nicht gleichwertig, wie als wenn du einfach jemanden an deiner Seite hast, der dir einfach immer die Sorgen nehmen kann, der dir die Fragen beantworten kann, der einfach all diese Fehler, die du machen würdest, schon gemacht hat. Oder einfach weiß, wie du sie einfach direkt umschiffen kannst, um einfach eine richtige Entscheidung zu treffen, sozusagen. Ja, und im Endeffekt war es bei mir halt so, ich weiß in den letzten, letzten 10 Jahre Nachtwache gewesen ungefähr und hatte da halt sehr viel Zeit. Ich hatte einen guten Arbeitsrhythmus gehabt, weil ich immer nur 4 Tage arbeiten musste und dann 7 Tage frei hatte. Also es ist pervers, wenn man sich das anhört. Aber das ist ja auch der Punkt, warum es auch alles geklappt hat, ne? Weil so hatte ich Zeit gehabt, um mein Buch zu schreiben, so hatte ich die Zeit gehabt, um meine Brettspiele sozusagen ins Leben zu rufen, sozusagen. Das heißt, es hat sich alles deswegen halt auch so gefügt. Und ja, jetzt ist mal der Punkt gekommen, wo ich mir Anfang letzten Jahres gedacht habe, ey, ich versuch's einfach mal. Ich mache mich jetzt selbstständig. Das heißt, ich habe mir jetzt meine eigene Firma aufgebaut. Das heißt, ich habe das Blueprint sozusagen. Ich bin da nur alleine. Das heißt, ich kann natürlich auch nicht 5.000 Leute unter meine Fittiche nehmen, sondern ich sag mir einfach selbst, okay, ich bin da nur eine Person. Ich habe nicht unendlich Zeit. Ich habe auch noch eine Tochter und noch eine Familie und ich will auch noch mal zocken zwischendurch. Mhm. Das heißt für mich im Endeffekt, ich halte mich also absichtlich klein. Das heißt, ich gucke einfach nur, dass ich im Monat maximal 1 bis 2 Kunden für mich einfach sozusagen annehme. Das ist wirklich überschaubar, ne? Und unter der Prämisse einfach sozusagen, aber mit denen dafür richtig, halt richtig gut arbeiten kann. Weil wenn ich jetzt 50 Kunden hätte, wie soll ich denen gerecht werden? Das geht ja gar nicht so, ne? Also das geht halt, das macht einfach keinen Sinn. Aber mit der Prämisse, dass ich im Jahr maximal 10 bis 20 Kunden habe, damit komme ich voll gut aus, weil ich habe einfach jede Woche, ich habe jeden Tag meine Calls mit denen. Das heißt, man tauscht sich online aus, guckt, wie ist der Status. Ich arbeite über ein Online-Tool, über Trello, kennen wahrscheinlich die meisten irgendwie auch. Das heißt, man kann sich da mal gut koordinieren. Das heißt, wo stehen wir gerade, wie ist unsere Timeline, was muss wann passieren und so weiter. Das heißt, du kannst dich einfach sehr gut koordinieren. Und es führt einfach dazu, dass die Leute einfach sehr viel Ängste einfach verlieren, weil sie einfach sehr viel Unsicherheiten haben. Und dir sagt ja keiner, das ist falsch gelaufen. Es gibt ja viele Kampagnen, die sind live und die klappen nicht oder haben keinen Erfolg. Und die Leute wissen dann ja gar nicht, warum es nicht geklappt hat. Die denken sich dann, ja, okay, vielleicht lag es jetzt daran, dass, keine Ahnung, ich habe keine Werbung geschaltet oder so. Und dann macht er das nochmal und dann klappt es halt wieder nicht gut oder wieder nicht oder so. Und dann lag es aber eigentlich an ganz anderen Punkten. Das habe ich ganz oft schon gehabt. Also, ne? Dann redest du mit Leuten und ich sage den Leuten, ja, zum Beispiel jetzt irgendwie, ich kann dir in 3 Sekunden sagen, wie an der Kampagne so, die Kampagnenstruktur ist einfach super schlecht, irgendwie du fängst mit Add-ons an und ne, also du hast gar kein Konzept darin, wie du den Kaufreiz irgendwie aufbaust. Und dann sagt er mir, das hat mir noch nie jemand gesagt. Nö. Also, ja, okay, das ist richtig, aber es macht ja auch keiner anderer sozusagen. Das ist ja das Problem sozusagen halt. Ne? Aber ich beschäftige mich mittlerweile den ganzen Tag mit Crowdfunding. Das heißt auch nicht nur Kickstarter, natürlich auch Gamefound und so weiter. Und auch nicht nur meine eigenen Kampagnen, aber ich gucke mir eben auch andere Kampagnen an, ich lerne daraus. Ich habe mittlerweile, weiß ich nicht, 140 Kampagnen unterstützt. Und da sind auch viele wirklich dabei, wo ich nur drinne bin, um zu gucken, wie die das machen. Das heißt, ich beobachte, wie ein Update aussieht, Struktur, ne, wie gehen die mit Bäckern um und wie sind die Abstände und all solche Sachen. Ne? Und man kann alles, kannst du ja beobachten im Prinzip und die einfach unfassbar viel Wissen aufbauen. Aber dieses Wissen, das kriegst du einfach nirgendwo so direkt, weil so ein Buch von Stegmaier zu kaufen ist cool, aber es ist auch 5 Jahre alt, das Buch, weißt du? Ich meine, was vor 5 Jahren funktioniert hat, ist heute einfach nicht mehr rentabel sozusagen. Also heute zum Beispiel ein Kickstarter-Video. Kickstarter-Views haben eine Abschlussrate von 20%. Das heißt, 80% beenden dein Video, ohne es zu Ende zu gucken. Das führt dazu, dass du dir vielleicht mega Mühe gibst, aber dein Pacing ist vielleicht so schlecht, dass die Leute beim Intro abschalten, weißt du? Dann zeigst du 10 Sekunden dein Logo und die Leute sind schon weg. So, ne? Also, das musst du ja mal wissen sozusagen so, ne? und unter der Prämisse musst du auch arbeiten, wenn du weißt, okay, das Pacing muss so on point sein und du hast maximal 90 Sekunden bis 2 Minuten, dann musst du es halt richtig, richtig krass gut verpacken und dann, ne, und all solche Sachen eben, ne? Also und das ist jetzt nur eine Kampagne, dann geht es ja noch Marketing, Social Media und auch die ganz anderen Bereiche, die auch noch eben reingrätschen, das mache ich ja auch alles mit quasi.
Ich bin ja quasi auch fast an diesem Punkt, wo ich überlegen muss, mache ich das als Kickstarter oder nicht? Ich glaube, die meisten Zuschauer wissen inzwischen, dass ich auch an einem Spiel arbeite. Wenn ich mich jetzt an dich wenden sollte, muss ich zusehen, dass ich meine eigenen Leute habe? Oder hast du quasi schon so ein Paket von wegen, hier ist ein Designer, guck mal, dass du den anschreibst. Da ist da ein, der eine Website erstellen kann für Kickstarter. Oder muss ich tatsächlich mein eigenes Ding dann noch machen? Du gibst nur die Tipps, wie sollte es aussehen?
Also ich bin natürlich immer ein großer Freund davon, wenn man viele selber kann, weil das führt erstens dazu, dass du natürlich selber viel Geld sparen kannst natürlich, das ist logisch. Ne? Das
ich heißt, kann gar nichts.
Okay, das ist natürlich eine gute Prämisse, aber ich meine, das haben viele, also ich meine, viele sagen natürlich, okay, ich hab jetzt ein Spiel designt, aber ich kann halt überhaupt nicht Layout oder Video schneiden oder sowas, das muss man auch gar nicht können. Man muss sich nur klar sein, dass man natürlich dann Geld dafür bezahlen muss, das ist ja logisch. Ne? Also ich mache das natürlich nicht, also ich kann das nicht andersweise so gut, wie es andere können, also jetzt, ich sag jetzt mal so Bilderbearbeitung kann ich zwar, aber auf dem Niveau, wie es jemand macht, der es professionell macht, ist natürlich ein anderer Aspekt. Ich kenne sehr viele Leute mittlerweile in der Branche und wenn du dann sagst, hey, ich brauche genau das richtige Video für das und das. Natürlich kann ich dir da genau richtigen Leute und kriegst auch einen Freundschaftspreis und so, das ist alles kein Problem. Das ist nicht der Punkt. Also für mich ist es immer wichtig, wenn man das Erstgespräch hat, da gucke ich halt immer, ne, passt so die Wellenlänge einfach, dass man so merkt, ne, kommt man miteinander klar oder habe ich das Gefühl, da die Person ist irgendwie vielleicht, man muss ja auch Rampensau sein für Crowdfunding so ein bisschen. Ja. So, ne? Also das heißt, wenn du einfach so komplett introvertiert bist und weiß ich nicht, einfach gar nicht aus deinem Keller raus möchtest, dann ist auch schwierig irgendwie oder so, ne? Also das klappt halt auch in der Regel nicht irgendwie. Oder genauso wie deine Idee muss halt auch was taugen. Also wenn du jetzt zum Beispiel dann das 50. UNO mir pitchen würdest, würde ich dir auch ehrlich sagen, das ist jetzt nicht die beste Idee, damit auf Crowdfunding zu gehen.
Okay, dann lass ich's.
Ja, genau. Es tut mir leid. Genau. Also das heißt, mir ist schon wichtig, dass man von vornherein mit offenen Karten spielt und wenn ich einfach selber merke, das ist für mich kein Kunde, der mir einen Mehrwert bringt, weil wenn der Kunde sein Ziel nicht erreicht und er mit mir unzufrieden ist, weil er seine Aufgabe, weil er seinen Funding vielleicht nicht geschafft hat, weil einfach sein Spiel so, gewöhnlich ist, ne, dass es einfach keiner auf Kickstarter unterstützt. Und Kickstarter ist eine sehr spezielle Crowd. Also, ne, wir sind ja die Leute, wir haben zu viel Kohle, wir investieren in Dinge, die noch gar nicht existieren. Irgendwie ist es völlig bekloppt eigentlich, wenn man darüber nachdenkt.
Ja.
Wir könnten das, Geld so viel besser investieren wahrscheinlich, aber machen wir eben nicht. Und das heißt, du musst einfach die richtigen Leute treffen, die Zielgruppe einfach erreichen und du musst einfach genau gucken, eben passt die Person und passt das Projekt dahinter. Und das sind für mich so die wichtigsten Aspekte eigentlich, wo man dann sagen kann, okay, das ist in Ordnung. Damit können wir im Prinzip arbeiten und dann muss man natürlich trotzdem nochmal gucken, wo kann man dann noch überall so viel wie möglich rauskitzeln, weil oft mehr hast du dann noch Schwächen, zum Beispiel im Layout oder wo du dann so merkst, okay, du merkst, da hat jemand viel gearbeitet, aber der macht es halt nicht hauptberuflich, das heißt, das hat noch optische Schwächen und sowas, ne, und du kannst ja mittlerweile auf Kickstarter oder auf Crowdfunding gar keine Schwächen mehr leisten, also du musst mittlerweile mit 100% an den Start gehen und egal, ob du ein Einmann-Armee bist oder mit 50 Leuten im Team bist, Den Leuten ist das egal. Die möchten eine perfekte Kampagne sehen, sonst kommen die nicht rein. So, ne? Und das heißt, es ist keine Ausrede. Also du sagst, du bist alleine, du kannst das eigentlich nicht. Das juckt die Leute nicht. Die becken dann halt einfach nicht sozusagen. So, ne? Und du willst ja Erfolg haben, wenn du auf Crowdfunding bist, sonst wirst du es ja nicht machen.
Ja.
Das heißt, es macht für mich keinen Sinn, wenn du halbherzig in das Ganze reingehen wollen würdest. Bei dir will ich das jetzt nicht, ne? Das ist kein Vorwurf, ne? Das glaube ich bei dir nicht. Aber es gibt da Leute sozusagen, die sagen sich, hey, ich habe gar keine Kohle. Dann würde ich auch sagen, du, wie willst du denn deine Kampagne finanzieren? Weil du musst ja auch Werbung schalten, du musst mit Influencern zusammenarbeiten und du musst ja auch noch, keine Ahnung, einfach viele Vorschläge machen, die einfach ein bisschen Geld kosten werden, so, ne? Also, wenn du sagst, von vornherein sagst, du hast kein Geld, dann kannst du auf jeden Fall auch keine Kampagne starten. Also, das klappt heutzutage nicht mehr. Ja.
Das ist auf jeden Fall spannend, das hat sich über die letzten Interviews immer wieder herausgestellt. Also Kickstarter ist nichts, was man einfach mal so macht, um ein bisschen Geld einzusammeln, sondern da muss man mit Geld schon ankommen und das Produkt muss im Grunde schon fertig sein. Es muss noch produziert werden, habe ich jetzt immer mehr das Gefühl. Aber da läuft so viel Arbeit im Vorfeld rein und auch Geld rein. Das ist, glaube ich, eine Illusion zu glauben. Ich habe eigentlich gar nichts und ich sammle jetzt hier Geld ein, um dann was zu machen.
Also ich meine, wenn du eine Reichweite hast, also wenn du von vornherein schon eine hast, ist es in Ordnung, dann kann alles funktionieren so. Ne? Also Jeremy Fragrance hat auch einfach 700.000 gemacht, nur weil er einfach seinen Namen da in der Kampagne stehen hatte. Kannst du machen, so, ne? Der hat auch angefangen auf Kickstarter zum Beispiel mit seinen Parfüms. Das geht, aber der hat aber auch schon so einen Marktwert gehabt mit seinem Namen eben, dass es okay gewesen ist. Nur die meisten Autoren, die kennt ja kein Schwein. Und ganz ehrlich, in einen Autoren zu investieren in ein Spiel, der noch nichts vorher gemacht hat, ist ja auch erstmal ein Wagnis für jeden sozusagen, ja. So, ne? Und dann ist ja noch mal der größte Aspekt, der wird auch von allen vergessen. Also das wird immer von allen komplett ausgegrenzt. Aber es geht immer um Vertrauen bei Crowdfunding. Also die Leute müssen ja auch das Gefühl haben, dass du in der Lage dazu bist, dass das Ding wirklich produziert wird, verschickt wird und du es bekommst und das dann auch noch geil ist sozusagen so, ne? Das sind so viele Aspekte und dieses Vertrauen erstmal zu haben, dass Leute wissen, okay, ey, wenn ich jetzt hier bei Patrick ein Spiel unterstütze, das wird alles funktionieren, ne? Da muss Patrick halt vorher für sorgen sozusagen, dass dieses Vertrauen im Raum ist halt, ne? Dass Superbäcker an deine Kampagne kommen, dass die dich unterstützen, wenn du abends schlafen bist 5 Stunden, dass die dann deine Fragen beantworten. All diese Dinge, ne? Das passiert nur, wenn du Vertrauen aufbaust und Vertrauen ist ein großer Aspekt, den man über viele, viele Ebenen halt auch lange Zeit auch aufbauen muss eben.
Ja, verstehe ich vollkommen. Es wird noch spannend für mich, auf jeden Fall.
Das auf jeden Fall, Patrick. Aber das werden wir hier weiterhin begleiten, alles. Und wann fängt das so an? Also wenn du jetzt Vertrauen aufbauen und wie Influencer ansprechen, also wie viel Vorlaufzeit planst du so für so Kampagnen dann ein? Also wann kommen die Leute, also wann sollten die Leute zu dir kommen, sagen wir mal so?
Also so, die meisten kommen immer und denken, hey, die könnten in 2 Monaten starten. Das ist so oft so ein Grundtenor. Und dann gehen wir einmal Timeline durch und checken, okay, sie sind einfach schon 6 Monate überfällig mit allem, was sie hätten tun müssen. So, ne? Und dann denkst du dir, okay, das wird nichts. Ist aber auch nicht schlimm. Also ich meine, man hat ja das Wissen einfach nicht. Das ist jetzt gar nichts Verwerfliches oder so. Ich glaube schon, 6 Monate ist schon eigentlich wenig, ja. Also 6 Monate ist eine Zeit, wo du schon viel machen kannst. Also das heißt, du kannst eine Kampagne bauen natürlich und du kannst Influencer-Kontakte aufbauen und all solche Geschichten. Aber in 6 Monaten dir eine Crowd aufzubauen und Social Media ins Laufen zu bringen und solche Sachen, das ist schon nicht ohne. Also ganz ehrlich, sobald du eine Idee hast und die ist relativ weit fortgeschritten, ab dann kann man sofort gucken, dass man anfängt mit allem sozusagen im Prinzip halt, ne? Und also alles, was du warten lässt, führt dazu, dass es am Ende schlechter laufen wird sozusagen halt. Also alleine Social Media, ne? Ich meine, warum sollte man denn deinen Namen nicht schon in den Bereichen wahrnehmen, wo deine Crowd sitzt sozusagen? Ich meine, umso mehr ich wahrnehme, dass zum Beispiel Patrick überall da aktiv ist, wo ich auch aktiv bin, umso mehr weiß ich, hey, Patrick ist ein cooler Typ. Ich mag den vielleicht auch privat und finde den sympathisch. Das heißt, es gibt auch wieder viele Leute, die auf Sympathiegründen in eine Kampagne reingehen werden später oder auch, weil sie wissen, dass er hier gute Arbeit beim Podcast macht und ne, ein cooler Teil davon ist und so halt. Ne? Also es gibt so viele Aspekte, dass Leute nicht nur wegen dem Produkt reingehen, sondern auch wegen anderen Aspekten. Und da sind wir wieder am Thema Vertrauen eben. Ne? Und das es gibt keinen Punkt, wo man sagen kann, man hat zu früh angefangen. Zu früh gibt es eigentlich nicht. Also, und ich würde auch eigentlich in der Regel unter 6 Monate mache ich eigentlich auch normalerweise nichts. Also es sei denn, jemand ist schon super weit. Wenn jetzt jemand schon sagt, okay, das Spiel ist schon fertig, ich habe schon Prototypen mir liegen, ne, und ich habe auch schon seit 2 Jahren hier Crowd aufgebaut. Ja, klar, kann man dann natürlich dann früher starten, aber die meisten schaffen es nicht unter 6 Monate. Und ich glaube, 8 ist sogar eher realistischer eigentlich.
Okay, ja, das wäre jetzt auch spontan das gewesen, was ich mir vorgestellt hätte. Ja, sehr spannend. Haben wir noch was vergessen, Stefan?
Das ist immer eine gute Frage, natürlich, ne?
Ja, ich frage hier so viel und nachher habe ich Dinge vergessen, die du unbedingt noch loswerden wolltest.
Nee, im Prinzip eigentlich nicht. Also ich meine, das war natürlich für mich alles auch ein Wagnis gewesen. Ich war ja vorher nie selbstständig gewesen, so in dem Sinne. Also ne, und man weiß ja auch nicht vorher, hast du jetzt damit doch nur 5 Kunden oder gibt's da doch keine Crowd für oder so, ne? Und ich kann auf jeden Fall sagen, es gibt sehr, sehr viele Autoren, die Bock haben, ihr Zeug online zu bringen. Und es muss ja auch gar nicht immer nur Brettspiele sein. Es gibt ja auch so viele andere coole Ideen, die man auf Crowdfunding finanzieren kann. Und ich sag mal so, der Markt ist doch ziemlich groß, aber man muss aber auch sagen, dass der Markt immer anspruchsvoller wird. Also die Leute erwarten mittlerweile so viel Professionalität in deinen Kampagnen, dass man heutzutage fast gar nicht mehr erfolgreich sein kann, wenn du dich nicht vorher intensivst mit dem Ganzen auseinandergesetzt hast. Also einfach nur diese Kampagne zu bauen und zu gucken, was passiert. Ne? Also die Zeiten sind einfach schon lange vorbei und ich wäre damals, glaube ich, sehr, sehr happy gewesen, hätte ich jemanden an meiner Seite gehabt, der mir viele Fragen hätte beantworten können und so. Alleine schon, ich sag mal als Beispiel, es gibt zum Beispiel auch so Online-Facebook-Gruppen, wo du dir zum Beispiel Feedback holen kannst für deine Kampagne zum Beispiel. Dann hat man so, hey, ich habe hier die Kampagne gebaut, guckt euch die mal an, wie findet ihr die? Und dann ist es ja normalerweise so, dass die Leute die Sachen zerreißen so, ne? Dann sagen die, okay, das ist scheiße, warum machst du das? Das ist nicht gut und so, ne? Und das ist auch zum Beispiel so ein Punkt, der ganz viel runterzieht. Aber eigentlich ist das genau der richtige Punkt, weil das ist genau der Punkt, wo du einfach Feedback bekommst von Leuten, ne, die es zum ersten Mal sehen. Und das ist ein Ersteindruck natürlich. Und dann kannst du nochmal die ganzen Fehler, die dir vielleicht noch passiert sind, eben noch ausmerzen und sowas, ne? Aber allein schon, dass du dir diese Hilfe dazu holst eben so, ne? Also es gibt da echt wirklich, ich kann unendlich jetzt, ich kann nur 5 Stunden jetzt noch weiterreden sozusagen, so, ne? Also, aber es gibt einfach unendlich Dinge, wo du einfach Fehler machen kannst und auch gerade so, wie viel Geld du rausballern kannst. Ne? Es gibt so viele Partner, YouTube-Partner, wo du denkst, boah, das sind gut angelegte 1.000 Euro und das sind die schlechtesten 1.000 Euro, die du je angelegt hast in Wirklichkeit, weil der Name gut ist, aber die bringen dir halt keine Bäcker in die Kampagne rein. Ich bringe am liebsten immer das Beispiel von Dice Tower, denn Dice Tower finden wir ja alle gut. Also ich meine, wenn Tom Wessel über Spiele redet, das macht schon immer Spaß, sich das anzugucken und ja. So. Das Problem ist aber, dass zum Beispiel bei Dice Tower die Kickstarter-Previews von jemand anders gemacht werden und der ist halt nicht ansatzweise so Entertainer-mäßig wie Tom Wessel halt. Das heißt, das gucken nicht mehr ansatzweise so viele Leute und wenn es dann auch nicht gut verpackt ist, führt es auch natürlich auch dazu, dass dann die Bäcker halt auch noch nicht rüberkommen. Das sind trotzdem 1.000 Euro, die du da ausgeben musst für so ein Video halt, ne? Und keine Ahnung, wie gut man einfach Geld sparen kann oder an anderer Stelle besser anlegen kann, das ist einfach schon das Krasseste einfach im Endeffekt, ne? Das ist auch so mein Learning letztes Jahr gewesen. Ich habe einen Spieleproduktionspreis von 17 Euro auf 12 Euro reduzieren können, ne? Einfach nur, weil die Anfrage anders gestellt wurde. Und wenn du dann, das macht ja für den ganzen Prozess, für dein Produkt Leben aus, ne? Weil der Preis wird anders im Kickstarter, der Preis wird besser werden im Retail und solche Sachen. Und das nur, weil du das ganze Produkt umstrukturiert hast sozusagen halt so, ne? Und also es ist Wahnsinn, wie viele Sachen da sozusagen einfach zusammenhängen, die man einfach noch gar nicht sieht, wenn man einfach anfängt irgendwie mit der Arbeit. Und am Ende ist ja auch so, willst du Brettspieldesigner sein, aber eigentlich machst du ja alles. Du machst Marketing, ne, und du machst Vertrieb und du bist auf Messen unterwegs und so, ne. Also du musst doch immer gucken, wie viel Zeit bleibt überhaupt übrig für das, was du eigentlich vorhattest, dass du Brettspiele designst sozusagen. Ja. Alternativ kann man natürlich auch sich immer einfach einen Verlag suchen, das ist natürlich der einfachste Weg, ne, und das ist auch ein richtiger Weg, es gibt ja keinen falschen Weg sozusagen. Das heißt, das ist immer die erste Frage, die Leute sich mal stellen müssen, will ich das an einem Verlag bringen oder möchte ich das halt selber natürlich rausbringen? Verlag hat auch seine Vorteile, du hast da natürlich keinen Stress mit Marketing, die verkaufen das Ding, dann bringen es in die Läden rein, das ist alles cool und so, musst du halt nur vor Augen halten, dass du halt nicht viel Anteil davon bekommst natürlich, das heißt, und natürlich, wenn sie was daran ändern, hast du auch nicht keine Macht, dass es dann nicht passieren sollte, weil wenn plötzlich dann Science Fiction bestimmten Spiel ein Einhorn reinbekommen soll, dann ist das halt so. Und dann wird es halt auch so passieren, sozusagen, wenn der Verlag das halt möchte. So, ne? Und Crowdfunding ist halt der Weg, wo du einfach, sage ich mal, deine Entscheidung treffen musst, aber auch dafür gerade stehen musst natürlich.
Das dann ja. aber auch musst, ne? Du kannst die, genau. musst die dann auch treffen. Ne?
Ja. Genau. Was aber wirklich in meinen Augen der spannendste Aspekt ist, wenn man sich für Crowdfunding entscheidet, ist halt einfach der, dass du an allen Punkten beteiligt bist. Das heißt, überall lernst du etwas. Du lernst was an der Produktion, an den Preisen und auf der Messe. Also egal was ist, ne? Du bist immer dabei. Und du kannst gar nicht mehr lernen, sozusagen, als wenn du einmal diesen ganzen Prozess durchgemacht hast, weil dann weißt du alles. Du hast alles einmal gesehen, sozusagen. So, ne? Und wenn du halt bei einem Verlag bist, dann hast du halt 2 Stunden Interview oder vielleicht Autogrammstunde oder sowas und bist vielleicht nochmal am Stand irgendwie, so, wenn mal Messe ist oder sowas. Aber es ist schon ein ganz anderer Prozess einfach so. Ne? Aber beides ist cool. Es gibt für beides auf jeden Fall die richtigen Leute. Also je nachdem einfach, ne, wie du einfach tickst.
Ja, das sind auch schöne Schlussworte. Da würde ich sagen, kommen wir jetzt auch zur Autofrage und bleiben dann nochmal bei Kickstarter. Und der Patrick hat sich überlegt, wir fragen uns, was denn das spannendste oder ja, was uns am meisten in Erinnerung gebliebene Kickstarter-Projekt ist, was wir unterstützt haben. Stefan, du hast eine ganze Reihe unterstützt. Du kannst ja vielleicht nochmal in dich gehen und der Patrick beantwortet die Frage zuerst.
Sehr gerne. Ich glaube tatsächlich von mir, wir haben es heute auch schon mal erwähnt, war Nanolead für mich somit das Spannendste. Erstmal war das ein super tolles Interview mit den Jungs. Wir durften es auf einem Tabletop-Simulator spielen, mit denen wir konnten schon im Vorfeld quasi unsere Eindrücke dazu sammeln. Dann an sich dieser ganze Ablauf mit denen, wie das so abgelaufen ist, war super angenehm und ich hatte tatsächlich, wie Stefan da schon erwähnt hatte, dieses Vertrauen von Anfang an irgendwie mit dem ersten Kontakt, dass das einfach ein klasse Produkt wird. Und jetzt, wo wir das dann auch auf der Messe nochmal dann in live gesehen haben, ja, da war mir eigentlich klar, dass das alles die richtige Entscheidung war. Wenn ich jetzt sowas wie bei Awakened Realms oder sowas gebackt habe, dann denke ich mir, okay, das sieht ganz cool aus und ich weiß, das wird irgendwann bei mir ankommen, aber irgendwie habe ich da nicht so den persönlichen Draht zu gehabt, wie jetzt bei Nanolead zum Beispiel.
Cool. Stefan, bei dir?
Also ich muss nochmal, Nanolead ist ein gutes Thema. Ich muss mal ganz kurz reingrätschen als Honorable Mention, sage ich jetzt mal, weil es ist ja ein Kunde von mir gewesen, ne? Und ja. War halt kurz auch mein erster Kunde, der live gegangen ist. Und natürlich sind die voll durch die Decke gegangen. Das hat sich natürlich, also war natürlich super cool, dass sich das auch alles so gut gegeben hat, alles. Aber das war auf jeden Fall auch für mich ein Highlight natürlich gewesen, weil es natürlich auch meine erste betreute Kampagne gewesen ist. Also nicht meine eigene gewesen ist. Und es war wirklich, das muss ich nochmal erwähnen, das Erstgespräch, das ich mit den 3 Jungs hatte. Es war einfach so, die haben sich die ganze Zeit gegenseitig unterbrochen, weil die alle erzählen wollten, weil die so heiß darauf waren, diese Informationen zu teilen, so, ne. Und die, da kam kein Satz zu Ende, ohne dass jemand reingekriegt ist, um weiterzumachen, so, ne. Und ich wusste nach 5 Minuten schon, das wird alles gut werden, also, ne. Also, die sind da so Feuer und Flamme für. Ich muss mir da gar keine Gedanken machen. Ich war mir sofort klar gewesen, für mich so selber so, okay, die haben ihr Herz am richtigen Fleck, so, ne, und das wird auf jeden Fall passieren. Also das wäre auf jeden Fall auch ein guter Pick, also finde ich gut. Aber mein Pick wäre jetzt anderer und ich habe mich jetzt für Kingdom Death Monster 1.5 entschieden. Und ich fand nämlich, dass Adam Poots, der Autor von dem Ding, der hat eine richtig, richtig krasse Kampagne damals abgeliefert und der hat immer so Challenges gemacht mit den Bäckern. Das heißt, die mussten Aufgaben schaffen, damit was Neues freigeschaltet wird. Und das waren coole Challenges gewesen, finde ich. Also der hat einen Schritt mehr gemacht, als andere es machen würden. Oft ist ja so, du machst nicht so schwierige Sachen, damit Leute auch überhaupt was machen, ne? Weil wenn ich sage, Leute, stellt euch mal nackt auf den Briefkasten und macht ein Foto, das machen dann vielleicht 2, aber nicht 50, so, ne? Irgendwie. Ja. Das ist in Ordnung, ne? Aber er hat dann solche Sachen gemacht wie, keine Ahnung, da gab's zum Beispiel dann so einen Twitch-Kanal, die hatten dann Kingdom Death Monster schon gehabt, da meinte er, ey, spielt jetzt gegen den Boss auf hart. Und wenn ihr das schafft, schalten wir was frei, und wenn nicht. So, und dann haben die halt live auf Twitch gespielt und alle haben mitgefiebert, dass die auch diesen Boss heute legen, sozusagen, damit alle was bekommen. Und sie haben es nicht geschafft, so, ne? Dann wurde auch nichts freigeschaltet, so, ne? Und das ist natürlich schon, ist ein cooler Move. Oder auch ein gutes Beispiel, da hat er in Mario Maker eine Level gebaut, der sollte geschafft werden, sonst gibt's nichts Neues, so, ne? Und dann haben Leute da den ganzen Abend versucht, diesen Level zu schaffen, einfach. Und der war natürlich sau mies gewesen, der Level, denn es gab einen Riesensprung, also muss es einen Riesensprung machen und dahinter war die Fahne, also ganz einfach eigentlich und dazwischen waren so ein paar Löcher, wo du reinfahren konntest und dieser Sprung, es sah immer so aus, als ob du es schaffst, aber bist nie rübergekommen und es lag natürlich daran, dass du ihn nicht schaffen konntest, weil du musstest irgendwo in ein Loch reinfallen, wo es eine Abkürzung zur Fahne gab natürlich, aber die Leute sind den ganzen Abend, die sind diesen Sprung geübt und haben gehofft, gerade noch so raufzukommen, so, ne? Und ich finde, das hat so Spaß gemacht, bei der Kampagne dabei zu sein, einfach. Also, das hat sich bei mir eingebrannt, auf jeden Fall.
Das war ja auch sehr spannend bei Nanolith, ne, dass sie da an den, diese eigene Geschichte, die wir dann da jetzt entwickeln konnten in den Kommentaren da, ne, das ist wahrscheinlich jetzt daraus die Idee entstanden von, schätze ich jetzt mal, aber.
Ich bin mega Fan davon, dass man einfach die Leute ein bisschen interaktiv reinbringt und so, ne, und einfach, ja, in die Welt reinzieht, weil Thema ist immer das Wichtigste, finde ich. Ja, also, aber ja, die Story, das ist natürlich alles von ihnen natürlich gewesen, aber ja, der Grundgedanke, den haben wir als selber zusammen ausgebaut, das war schon cool.
Ja, sehr cool. Ja, ich habe ich würde dann jetzt nicht Nanolith nehmen. Ich nehme Tsukuyomi, das war so das erste große Kickstarter, was ich gebackt habe. Total angefixt von der Welt, die Felix Matikata geschaffen hat. Ja, bin da reingegangen und das ist ja so ein ziemlicher Ritt gewesen. Das hat sich ja ewig verzögert und die Qualität, die dann hier so angekommen ist, ist auf jeden Fall auch nicht so das, was ich mir so vorgestellt habe. So weder vom Karton, dann waren einige Miniaturen falsch rum gedruckt und so Scherze. Dann das Replacement Package hat ewig gedauert, bis es angekommen ist. Tut dem Spiel alles kein Abbruch, trotzdem ausgezeichnetes Spiel. Ja, aber das ist auf jeden Fall, da habe ich so einige Hochs und Tiefs mitgemacht in den 2,5 Jahren, wo ich auf dieses Spiel gewartet habe. Das gehört auch dazu. Ja, sie haben, ich fand es dann trotzdem ganz gut gemacht von der Kommunikation. Die haben ziemlich viel Hate abbekommen an verschiedenen Stellen und weiß auch gar nicht, ob sie sich so richtig davon schon erholt haben. Aber ja, tut dem Spiel keinen Abbruch und es war auf jeden Fall eine spannende Erfahrung und es steht ja jetzt auch hier im Schrank, also es ist ja alles angekommen.
Warst du vorher auch schon im ersten Kickstarter also, oder warst du dann erst bei den Miniaturen eingestiegen?
Ich bin erst bei den Miniaturen eingestiegen.
Ah, okay.
Genau. Und jetzt im Nachhinein ich fände die Standees, glaube ich, sogar cooler, weil da mehr Bilder.
Die zeigen halt die Werte auch, das ist halt ein wichtiger Aspekt, glaube ich, ne?
Genau. Und also ich habe sie dann die Miniaturen vor allen Dingen jetzt auf der Messe gesehen, bei der aktuellen Erweiterung. Ja, und die Illustrationen von Felix sind halt so geil, die will ich halt die ganze Zeit sehen. Und die Miniaturen sind auch cool, aber die sind ja nicht so cool wie die Illustration.
Der große Witz übrigens dabei ist ja, dass bei der ersten Kampagne hatten sie ja nur Standees gehabt, ne? Und ja, da ist es ja Crowdfunding, alle haben geschrien, wir möchten Miniaturen, so, ne? Und hat natürlich nicht gemacht, weil alles ist noch neu gewesen und so. Gut, dass das nicht gemacht hatte, ne? Und dann kamen die Miniaturen und jetzt haben die auch so ein Hate bekommen, weil man sich denkt, Alter, sie haben doch genau das gemacht, was alle gefordert haben, ne? Also sie sind quasi diesen Schritt gegangen von Cardboard zu Miniaturen, aber trotzdem war es auch nicht zufriedenstellend. Also muss, glaube ich, sehr enttäuschend gewesen sein. Also wenn du dann schon machst, was Leute möchten, und dann sind sie trotzdem nicht zufrieden irgendwie.
Ja.
Das ist, weiß ich nicht, es ist immer schade natürlich. Das steckt da immer viel dahinter, ne? Wie viele Leute, die sehr viel Mühe gegeben haben und die Sculptor und alles. Und
hast ja, also das ist auch, sind ja Unmengen an unterschiedlichen Miniaturen und ich habe ja noch nicht mal alle Erweiterungen, aber gerade die Drachenerweiterung und auch die Wale sind ja extrem große Miniaturen, wo dann auch während der Kampagne immer wieder durchging. Also die ersten Renderings zum Beispiel von den Drachen sahen ganz anders aus als die Miniaturen danach, weil dann festgestellt wurde, die können wir gar nicht so produzieren in diesen Formen. Das klappt alles gar nicht. Ja, war auf jeden Fall spannend zu sehen, die dabei zu verfolgen, wie die selber auch viel gelernt haben bei so einem riesigen Miniaturenprojekt, weil es auch für Grey Fox Games so das erste große Miniaturenprojekt war. Mhm. Das war ja so eine Kooperation zwischen King Raccoon und Grey Fox dann. Ja, das war mein Pick. Cool. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, Stefan. Ich hatte auf jeden Fall viel Freude. Ich glaube, Patrick auch.
Ich sehr große Freude.
Ich habe auch sehr viel Freude, immer. viel lange, dass ich da sein durfte. Hab mich auch sehr gefreut. Auch gerade, wenn man schon so viele Folgen selber gehört hat einfach und dann einfach sich mal als Gast rein sneakt. Also ist immer ein besonderes Gefühl auf jeden Fall.
Das freut mich. Und ja, wir wünschen dir noch ganz viel Erfolg weiterhin mit der Kampagne, dass da alles noch so läuft wie geplant und dass wir dann im September die Spiele wahrscheinlich auch in Essen kann man sie auf jeden Fall ja sehen und vorher werden sie wahrscheinlich schon ausgeliefert, ne? Hat es jetzt eben angedeutet.
Genau, also September ist der Plan aktuell. Es ist noch ein super, super enges Zeitfenster, aber wir haben einen guten Partner dafür. Das müsste eigentlich alles klappen. Und ansonsten sind wir am 21.01. im Wolpertinger Spieleladen. Da kann man es den ganzen Tag zocken. Da haben wir 3 Spieletische, wo man es dann runter auf und runter zocken kann. Auf der Berlin-Con wird man es auch zocken können. Da sind wir gerade noch dran. Und ansonsten in Essen sowieso, genau, da werden wir einen dicken Stand wieder haben. Ich glaube, wir werden nochmal eine Stufe aufstocken. muss ich nochmal mit dem Team besprechen. Cool, läuft.
Gut, aber jetzt am Samstag seid ihr in Wolpertinger.
Genau, ich freue mich drauf.
Kann man ja auf jeden Fall nochmal zocken, während die Kampagne läuft. Die Folge kommt ja auch entsprechend raus. Also jetzt, wenn ihr die jetzt hört, ist Mittwoch. Also hört sie zeitnah, damit ihr das rausbekommt.
Passt.
Jetzt ist Montag, dann ist sie, ja, genau. Ja, dafür alles Gute und ich freue mich, das dann demnächst dann auch mal mitzocken zu können, nachdem ich in Essen nicht zocken konnte.
Da müssen wir es nachholen, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Du musst jetzt nach Gütersloh fahren am Samstag und dann zocken wir gemeinsam.
Nee, Samstag kann ich nicht, aber kriegen wir schon noch hin. Super, vielen Dank und ja, danke fürs Zuhören und bis bald. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Tschüss.
Das war es auch schon wieder bei The Board Game Theory. Danke fürs Einschalten und wenn ihr mögt, hören wir uns nächste Woche schon wieder. Für Fragen, Wünsche oder Anregungen besucht gerne unseren Discord, schreibt uns auf Instagram oder per Mail an info@theboardgametheory.de oder schickt eine Postkarte. Wir würden uns außerdem darüber freuen, wenn ihr uns bei Spotify, Apple oder wo ihr uns sonst so hört, ein Abo und eine Bewertung da lasst. Vielen Dank und bis bald.
Close your eyes, reveal your fate. Many a life might fade to gray.
Everyone, close your eyes and turn your deck so that the bottom card is visible.
Sisters, brothers, take a look at the prey the old one took.
Cultists, open your eyes, get to know your teammates and see who is dead from the beginning, if any.
Cover your fate and close your eyes. Fist extended, no disguise.
Everyone, close your eyes and cover your decks. All stretch their fist. Cultists, show thumbs up.
Alien eyes seek to distort, but you know their time is short.
Seer, open your eyes. See the cultists. Everyone, close your eyes. All thumbs down. Open your eyes. Let's go.